Herzlich willkommen bei Das Universum und wir haben eine vorweihnachtliche Sonderfolge, in der es eigentlich gar nicht um Weihnachten geht, aber weil Weihnachten ist, machen wir trotzdem eine Sonderfolge, in der es um Science Fiction geht und diese Folge findet statt mit Ruth, mit Evi und ihr müsst jetzt Hallo sagen, wenn ich euren Namen sage.
Hallo.
Hallo. Und Florian.
Hallo. Wir sind heute zu dritt. Wir sitzen um den Adventskranz rundherum, ja, gleich daneben und haben uns gedacht, weil jetzt bald die Feiertage kommen, wo man ja nur zu Hause rumsitzt, heißen Kakao trinkt und dem fallenden Schneeflocken vom Fenster zuschaut oder was man sich sonst so vorstellt und dabei ein gutes Buch liest oder vielleicht eine gute Serie schaut, reden wir über Science-Fiction, über Science-Fiction-Literatur, über Science-Fiction-Filme, über Science-Fiction-Serien, vielleicht über Science-Fiction, was gibt's noch? Science-Fiction, Science-Fiction-Kunst, Science-Fiction-Spielzeug, Science-Fiction-Computerspiele, falls wir davon Ahnung haben oder auch nicht, aber vor allem über Filme und Bücher und was man empfehlen kann, was man nicht empfehlen kann, was gut ist, was schlecht ist, wie wir dazu stehen und was die beste Science-Fiction aller Zeiten ist. Das werden wir heute letztgültig klären. Und ich habe mir gedacht, wir fangen mit dem Anfang an und vielleicht erzählen wir alle mal, was unser ganz persönlicher Einstieg in die Science Fiction war. Also welches Science Fiction Werk, sei es Buch, sei es Film, sei es Hörspielkassette, unser erster Kontakt mit Science Fiction war. Ruth.
Entschuldigung, ich habe gerade Bier getrunken. Frohe Weihnachten. Es ist ja auch die längste Nacht heute, wenn ihr das hört.
Stimmt, ne? Ist ja die Jahre.
Also es passt extra noch dazu zum langen Lesen und Serien, Binge-Watchen und überhaupt. Was war die Frage noch einmal?
Was?
Das wissen Leute ja. Also mit mir brauchst du nicht anfangen. Star Trek, natürlich, Raumschiff Enterprise.
Das war das allererste?
Kirk, ja, ich glaube, das war das erste bei mir. Ja, ja.
Lief das damals im österreichischen Fernsehen überhaupt?
Ja, sicher. In den 80er Jahren. Die alte Serie.
Ja, also die natürlich.
Gescheite,
die. Das ist die gescheite. Wenn man objektiv ist, ja, dann war die alte Serie schlecht.
Was? Also, Veto. Die war einfach so schlecht animiert, beziehungsweise die Kostüme von den Aliens waren so schlecht, dass es einfach schon wieder total cool war, oder?
Voll, und vor allem, sie haben es gar nicht probiert. Das ist das Ding. Ja?
Genau.
Es ging überhaupt nicht darum. Perfektion ist unser Feind, ja. Und Star Trek.
Das ist anderes alles Effekthascherei.
Genau. Ja. Das ist unser Beacon of Non-Perfection. Ja? Das wollen wir. Es geht um die Geschichten, es geht um die Leidenschaft, es geht um das Entdeckerinnentum und es geht darum, den Weltraum zu erforschen und nicht darum, dass die Aliens perfekt ausschauen.
Ja, ich habe ja nicht mit Aliens beschäftigt, aber ich habe gemeint, wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen Star Trek Serien, dann ist so rein von ja, den Stories, den Geschichten war ich nie so, ich mag die alte Serie auch, aber es war nie so mein Favorit, ich fand die immer. Aber
welche gab es denn da aus den 60ern, die da mithalten konnte?
Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht war es natürlich was anderes. Es ist in den 60ern, es gab Orion. Orion war noch grottiger als Raumschiff Enterprise, das stimmt, aber
Raumpatrouille Orion, ja. mit den Duschgriffen als ja. Mikrofonen und Dings. Ich meine, da war auch okay und war vom Ästhetischen her auch ansprechend, war aber schwarz-weiß. Das war für mich irgendwie, das hat mich als Kind nicht interessiert.
Das habe ich erst als Erwachsener gesehen.
Ach so.
Und UFO gab's noch.
Ah, UFO.
jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob UFO, müsste man jetzt irgendwie in den ORF Chronicles nachschauen, welche Serie sie zuerst irgendwie ausgestrahlt haben in den wahrscheinlich Mitte, späten 80er Jahren. UFO war natürlich voll auch mein Ding. Also das kann sein, dass es vielleicht sogar UFO vor Raumschiff Enterprise war.
Ich glaube, ich habe UFO auch erst als Erwachsener gesehen oder als Jugendlicher, aber UFO fand ich cool. Also es war zwar auch immer die gleiche Handlung. Es gab die komischen Panzer, die auf der Erde rumgefahren sind. Da gab es die Unterseeboote mit den Typen und Frauen in den Netzhemden. Dann gab es die Mondstation mit den lila Haaren.
Und da gab es
immer diesen komischen Satellitencomputer. Und es ist immer gleich gewesen. Es sind drei UFOs angekommen. Ja, hat das Satellitenteil im Weltraum, ich weiß nicht, Shadow hieß die Organisation. Ich weiß gar nicht, wie der Satellitencomputerrechner hieß. hieß diese Überwachungsstation, hat über drei UFOs entdeckt. Und dann ist die Mondpatrouille aktiviert worden.
Und mit diesen Rutschen, dann haben sie ihre Anzüge angezogen.
Und dann haben die immer ein UFO haben sie abgeschossen vom Mond. Ja, da sind zwei weitergeflogen. Und dann das zweite UFO, das mussten dann die U-Boot-Heinis erledigen. Und das dritte ist gelandet und dann musste die Infanterie ausrücken, damit die auch noch eins hatten. Also es war immer schön aufgeteilt, dass jeder immer ein UFO bekommen hat.
Ja, na so gehört sich das. Das ist eine Gleichberechtigung für alle Abwehreinrichtungen. Also ich habe natürlich, ich wollte natürlich eine von den Frauen auf der Mondbasis sein.
Die mit den lila Haaren.
Ja, also erstens wegen den lila Haaren und zweitens, weil sie auf der Mondbasis waren. Also das war schon, das hört sich jetzt irgendwie blöd oder lächerlich an, aber das war für mich schon, ich glaube, ich war nicht so ein realistisches Kind. Für mich war das tatsächlich irgendwie so, das ist cool, das will ich auch als Job machen. Irgendwie so schon der Gedanke. Also da war mir natürlich klar, dass es keine Mondbasis gibt. Irgendwie
ja, aber wenn du Astronautin geworden wärst, wärst du dann mit lila Haaren losgeflogen?
Nee, in der gleichen Frisur wie die UFO-Frauen. Irgendwie, ich fand das auch irgendwie nett, diese Frisur. Also ich fand das irgendwie so, das hat so zusammengepasst. Das hat irgendwie so ein, das hat so was Stimmiges gehabt. Und die haben ja nur am Mond lila Haare. Wenn die auf der Erde waren, die waren manchmal dann auch auf der Erde, haben sie ganz normale Haare gehabt. Vielleicht also es war der Mond, ja wahrscheinlich. Ja. Es war der Mond, der ihnen diese lila Haare verliehen hat. Quasi. Das, also ich fand das schon sehr faszinierend.
Gut, also du warst von der Star Trek UFO, war dein erster
Vielleicht Kontakt. Sollte ich irgendwie jetzt UFO nochmal anschauen, weil wenn ich jetzt Star Trek nochmal anschaue, denke ich mir auch, naja. UFO habe ich jetzt sicher irgendwie seit, keine Ahnung, 30 Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich mir das auch nochmal anschauen und dann schauen, wie sich das, ob sich das gleich lächerlich anfühlt wie Star Trek.
Ja. Müssen wir testen.
Was war es bei dir?
Naja, also ich bin jetzt gerade drauf gekommen, ich glaube, dass alle, die unter 40 sind und hier zuhören, sich wahrscheinlich denken, was ist da los? Ich habe keine Ahnung.
Ja, schaut euch UFO an, Raumpatrouille Orion.
Ja, also Orion kann ich mich dunkel noch erinnern, das hat mich nicht interessiert, weil es schwarz-weiß war. Und das hat,
schon, oder?
Das ja, und als Kind irgendwie, war das dann, ja, war das einfach nicht attraktiv. Mhm. Bei mir war es schon auch die Classics-Serie von Star Trek eben. Und mir hat einfach dieses Abenteuer so gut gefallen, also einfach dieses fremde Planeten erforschen. Und ich habe es mir jetzt vor kurzem wieder angesehen und ich finde, sie haben tatsächlich noch einen gewissen Humor. Also es ist jetzt natürlich, ja, es sind Pappwelten, die sie da erobern, ja, oder die sie da erforschen. Aber ich finde, sie haben einen gewissen Humor und ich finde, man kann sich es auch heute noch ganz, also so nebenbei, finde ich es ganz unterhaltsam, ja.
Aber ich finde ja auch, es ist okay, dass es Pappwelten sind, weil das passiert ja auch im Kopf und das ist ja irgendwie eigentlich ganz in Ordnung, wenn einem da gewisse Dinge noch.
Aber vielleicht macht es das fantasievolle aus, ne? Genau, ja. Mhm. Dass man dann einfach ja die Fantasie da noch mitspielen
das
lassen kann.
Das selbst vervollständigt, ja, wie man sich das da noch vorstellt, ja.
Ja, also das war's von den Serien. Ansonsten war ich ja von Zeitreisen total angetan, das habe ich dir eh schon mal erzählt. Und da war es halt die Zeitmaschine, der alte Film, der hat es mir total angetan. Also ich habe ja auch damals dann selber eine Zeitmaschine aus meinem Kinderklapptisch gebastelt. Echt? Ja, ja. Ich habe dann wirklich Zeitreisen unternommen. Also ich war da, glaube ich, so 5, 6 Jahre
alt. Wo bist du hingereist? In die Vergangenheit oder in die Zukunft?
Ja, zu den Dinosauriern zuerst, weil die Dinos waren halt auch so ein bisschen meine zweite Leidenschaft. Und dann natürlich in die Zukunft auch, ja. Und dann kam dann natürlich schon zurück in die Zukunft und solche Sachen. Also das war es halt bei mir, das ist das Zeitreisethema.
Ja, also ich kann es, also mein Star Trek, ich kann mich wirklich nicht mehr exakt erinnern, so was jetzt fernsehmäßig das erste, weil ich kann mich erinnern, dass ich einmal als Kind, da muss ich noch sehr klein gewesen sein, wahrscheinlich so Volksschul-, Grundschulalter, dass ich irgendwo, das war im Sommer und irgendwie, ich glaube, es war Raumschiff Enterprise, was ließ, ich kann mich nicht mehr in die Handlung erinnern, ich weiß nur, dass es mich sehr fertig gemacht hat, das hat mich quasi irgendwie, wahrscheinlich irgendwie überfordert, das war alles irgendwie so verwirrend, das war wahrscheinlich wieder irgendeine so komische, irgendwie so, ich erinnere mich an irgendwelche Psychonebel, irgendwelche bunten Farben und das irgendwo, wahrscheinlich sind die wieder von irgendwelchen Alien telepathischen irgendwas übernommen worden. Ich weiß, dass mir das alles sehr, sehr unwohl war, was ich da im Fernsehen gesehen habe. Da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Da muss ich noch sehr jung gewesen sein. Und ansonsten war es bei mir tatsächlich immer schon die Bücher. Also ich habe wirklich schon, seit ich lesen konnte, immer wahnsinnig viel gelesen und mein erster Kontakt mit der Science Fiction muss auch über Bücher gewesen sein tatsächlich. Und ich habe wirklich vor dieser Aufnahme lange probiert rauszufinden, wie das Buch heißt, das ich als mein erstes Buch vermutlich identifiziere, weil ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Und ich habe es nicht geschafft, es rauszufinden.
Ja, also
trotz, ich habe es nicht geschafft.
Es du warst auch schon so gespannt.
Ja, so ein Cliffhanger. Ja, ja, also ich hoffe ja, vielleicht schafft es ja hier die Hörerschaft, das zu identifizieren. Also es war ein Taschenbücher. Es waren, glaube ich, deutsche Taschenbücher. Es war, glaube ich, ein deutschsprachiger Autor höchstwahrscheinlich. Es waren so dünne Bücher, die ein so ein grünlich, so metallic grünliches Cover hatten. Und es ging um Kinder, soweit ich mich erinnern kann, die durch die Zeit reisen konnten. Ich weiß aber nicht mehr, auf welche Art und Weise. Und irgendwie so ein komischer Hund war mit dabei, ein weißer Hund, der hatte irgendwie...
3 Fragezeichen. Sorry.
Die konnten durch die Zeit reisen, aber aus dem Hund waren die 5 Freunde, ja.
Entschuldigung. Falsch.
Und irgendwo ein Edelstein hat eine Rolle gespielt. Ich glaube, der Edelstein hat irgendwas damit zu tun gehabt, dass sie Zeit reisen konnten. Und ich weiß, in einem ersten Buch oder in einem Buch auf jeden Fall waren sie im alten Griechenland. Und da haben sie den Äskulap, also den Asklepios, diesen Heilkunde-Kerl getroffen. Und das hat mich sehr fasziniert. Aber ich habe beim besten Willen, wenn ich mit Zeitreisen, Zeitmaschine, Hund, Kinder irgendwie sowas google oder suche, dann finde ich nichts Vernünftiges. Und ansonsten, also ich habe es nicht geschafft, das rauszufinden.
Zeitreisehund ist doch dieses Sherman und Peabody.
Naja, nein, war alles nicht. Das war wie gesagt was Deutsches. Also ich habe es nicht geschafft, aber das dürfte das erste gewesen sein, was ich so an Science Fiction gelesen habe. Und dann, ja, dann kam eh so bald also wirklich diese Kindersparte von Science Fiction, also alles so Wolfgang Holbein. So.
Den habe ich aber eher zu Fantasy getan. Den habe ich auch sehr stark gelesen.
Also,
ja.
Natürlich, ich habe quasi Fantasy Science Fiction waren die Grenzen immer fließend, zumindest bei meiner Lektüre. Und wie gesagt, Holbein hatte ja auch ab und zu mal ein bisschen was Science Fictioniges mit dabei. Und dann, ja, ich habe dann bald auch wie so Klassiker gelesen, halt alles, was in der Bücherei rumstand, also wirklich so die ganzen Klassiker. Und dann ist dann eh bald auch so der normale Science Fiction-Konsum losgegangen. Aber ich war jetzt bei mir nie so, dass ich jetzt im Vergleich zu vielleicht anderen Leuten, die auf der Sternwarte sich rumgetrieben haben. Ich war jetzt nicht so ein mega Science-Fiction-Fan, also der dann wirklich irgendwo mit die Star Trek-Uniform zu Hause hat oder irgendwie sowas.
Jetzt muss ich da mal einhacken. War bei keinem von euch Star Wars ein Thema?
Nein, ich habe, glaube ich, Star Wars.
Nicht so. Also nicht als Jugendliche, das kam später dann.
Also ich bin genauso alt wie Star Wars. Ich bin 1977 geboren, da ist Star Wars rausgekommen. Aber ich habe Star Wars das erste Mal gesehen, glaube ich. Da muss ich auch so 17, 16 rum gewesen sein. Ich weiß, da sind immer im ORF die 3 Filme gelaufen, irgendwann im Sommer. Da habe ich gedacht, guckst du halt mal an, was die alle von Star Wars erzählen. Ich meine, das ist ja auch, wenn man es vergleicht jetzt so mit 90er Jahre oder so, ist ja die Situation mit Star Wars eine ganz andere. Weil damals gab es die 3 Filme, die alten. Und nix sonst. Und vielleicht mit Star Trek, da gab's Star Trek die alte Serie, da gab's Star Trek Next Generation, 8 Staffeln, es gab Star Trek Deep Space Nine. Und über die Überlegenheit von Deep Space Nine haben wir diskutiert.
Voyager.
Dann kam Star Trek Voyager raus. Ja, also da gab's, und es gab Unmengen Star Trek Bücher, die ich auch alle, nicht alle, aber viele gelesen habe, kann man auch empfehlen. Das sind sehr, sehr gute Geschichten von sehr, sehr guten Autoren. Also Star Trek war damals in jeder Hinsicht Star Wars absolut überlegen. Also ich meine, es war auch ein ganz anderes Genre, weil Star Wars, die alten Filme waren ja auch eher so schon Fantasy-grenzwertig, ja. Und mit Königin und Prinzessin, also Königin glaube ich nicht, oder? Gibt es eine Königin bei Star Wars?
Nein, sonst wäre ja Prinzessin Leia nicht irgendwie, also Entschuldigung.
Aber wenn es Prinzessin gibt und Prinzessin, dann muss die Königin auch geben.
Die Amidala war doch Königin, oder? Königin.
Ja, du bist Star Wars Fan.
Das, was ich ursuper gefunden habe, war Spaceballs. Ich habe Spaceballs vor Star Wars gesehen. Und fand es urcool.
Das hat mich auch nie so beeindruckt, Spaceballs.
Ich konnte da mitreden.
Das war lustig. Der Joghurt.
Lächerliche Geschwindigkeit. Nein, das war schon super. Und dann habe ich irgendwann Star Wars gesehen, weil das war der ältere Bruder von meiner besten Freundin in der Volksschule, der war ein Star Wars Fan. Und dann bin ich dann irgendwann drauf gekommen, dass ja Spaceballs quasi kein echt, aber nicht jetzt so der Film, der alleinstehende Film ist, sondern dass das eine Verarschung ist von Star Wars. Und dann haben wir gedacht, aha. Aber es war dann, also ich habe das dann schon später schon auch, also so als Teenager, später Teenager-Zeit, Dings, Teenagerin, habe ich das dann schon auch cool gefunden. Und ich fand die engen Hosen immer ganz toll. Also Han Solos Outfit fand ich schon sehr beeindruckend, ja.
Ja, also das, also Star Wars habe ich heutzutage mit diesen Unmengen Serien und Merchandise und Lego Star Wars und wie viele Filme es jetzt mittlerweile gibt.
Das hat ja Ausmaße angenommen.
Ja, ja, also das ist heute Star Wars was ganz anderes, als es damals war. Aber habe mir nie so, ich habe tatsächlich, wie dann der Star Wars rauskam, ja, mit dieser allein diese Nummerierung, ja, die regt mich jedes Mal auf. Also man kann nie über diese Star Wars Filme reden, weil ich sage, der erste Film dann, der Film, der rauskam, als die ersten 3 schon rausgekommen waren, ja. Episode 1 heißt er, glaube ich, offiziell.
Richtig.
Und wie der rauskam, den habe ich im Kino gesehen und davor gab es irgendwie so Star Wars, der Episode 4 dann vermutlich, also der erste, allererste Star Wars Film.
Der wirkliche erste,
ja,
Film.
Genau. Ja. Der kam dann in so einer Extended Version ins Kino mit Special Master Director's Cut und weiß nicht wie viele Minuten länger. Da waren wir im Kino und ich habe mir ein bisschen pharisiert, muss ich sagen. Also der war schon ein bisschen zäh in der ganz langen Version. Aber nee, das Star Wars war nicht so, habe ich bis heute nicht. Es ist nett, es ist spannend, es sind schöne Geschichten drin, aber es hat mich jetzt nie so fasziniert, wie Star Trek fasziniert hat. Das hat mich wirklich fasziniert, als Jugendlicher und später auch noch. Aber Star Wars war immer, es war unterhaltsam, aber es hat nie diese Faszination ausgeübt, die Star Trek ausgeübt hat. Wahrscheinlich, weil Star Trek mehr naturwissenschaftlich orientiert ist als Star Wars und mich dann eher so der Hang zur Naturwissenschaft.
Auf jeden Fall.
Natürlich.
Also ich glaube, das ist auch der große, ich finde, man kann ja Star Wars und Star Trek darf man eigentlich nicht wirklich vergleichen, weil ich finde, dass Star Wars hat viel mehr Fantasy-Elemente und geht eigentlich in eine ganz andere Richtung, ja, und Star Trek ist wirklich Science-Fiction, ja, also, weil bei Star Wars hast du jetzt von der Geschichte und von dem allen ist es ja alles viel mehr Fantasy und viel mehr Märchen und du hast aber nur dieses Science-Fiction-Setting mit den Raumschiffen halt und dass sie halt den Todesstern und diese Technik halt haben, aber es ist jetzt, so ist es jetzt eigentlich keine Science-Fiction wirklich. Da ist halt Star Trek ganz anders und Star Trek erzählt auch ganz andere Geschichten und ist da viel, wie du sagst, naturwissenschaftlicher. Also geht da ganz anders ran auch.
So Wurmlöcher und so, ne?
Naja, das ist zumindest...
A la Deep Space Nine, übrigens.
Ja, aber es ist...
voll Science.
Ja, aber mehr Science als irgendwelche komischen Lichtschwerter oder sowas, ja? Oder irgendwie die Kraft oder die Macht.
Ja, aber
oder
Lichtschwerter, das sind Laser. Ich meine, das ist ja jetzt überhaupt keine...
Naja, aber Laser, die
das ist
die
ja fast schon echt.
Die hört nicht irgendwo auf.
Na, aber das, irgendwie kriegt man das schon hin, oder?
Ja, da gibt es sehr viel Populärwissenschaft über, wie man ein Laserschwert baut und das geht nicht wirklich. Also.
Aber so richtig erklären tun sie es auch nicht. Ich meine, der Warp-Antrieb ist einfach da.
Und die Physik von Star Trek gibt schon ziemlich viel her, da gibt es schon recht viel. Und ich finde, das ganze Star Trek-Universum ist viel komplexer.
Hast du irgendwo jemals in Star Wars einen Wissenschaftsoffizier oder eine Wissenschaftsoffizierin gesehen? Nirgendwo.
Ja, nein, stimmt. Okay. Na gut. Ja,
also das.
Es ist halt mehr so dieses, es ist halt weniger ein Weltraummärchen und mehr einfach eine, wie die Menschheit als Gesellschaft im Weltraum funktionieren könnte oder irgendwie so, ja.
Das ist ja auch, Star Wars macht ja nicht mal den Anschein, irgendwie das zu tun, was Science Fiction ja eigentlich per Definition macht. Also hier die menschliche Gesellschaft, das ist jetzt grob gesagt, anhand dessen, des Wissens, das existiert, fortzuschreiben. Und das macht Star Trek, aber Star Wars fängt an, es ist irgendwie in einer Galaxie weit entfernt oder sowas, wieder wie das Zeug anfängt. Nicht mal das weiß ich auswendig, was da immer irgendwie...
Ich weiß schon, was wir zu Weihnachten machen
werden. Deep Space Nine schauen.
Oh je, da gibt's Streit. Ich gehe dann mal.
Ja, also das Star Wars ist wirklich was ganz anderes. Also darum finde ich auch immer die Diskussion irgendwie Star Wars versus Star Trek und so weiter irgendwie Kategorienfehler. Also das ist was ganz anderes.
Aber Star Wars hat irgendwie viel mehr verschiedene Technik und verschiedene Raumschiffe und irgendwie so, ne?
Ja, aber
finde ich. Also naja, viel mehr wahrscheinlich auch nicht, aber ist jetzt nicht so, dass es überhaupt nicht irgendwie auf diesen Science-Techno-Ding irgendwie eingeht, ne?
Ja.
Spielt schon eine große Rolle.
Ja, eh schon auch, aber es ist was anderes als das, was Science-Fiction klassischerweise ist. Ja, dann sind wir nicht eh schon fast da. Also wie beim nächsten Punkt, also wie und ob Science-Fiction die wissenschaftliche Karriere beeinflusst hat oder ob die Science Fiction einen Anstoß gegeben hat für die wissenschaftliche Karriere. Also ich weiß nicht, bei mir war es jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie mein Interesse für Science Fiction, das jetzt als Jugendlicher vermutlich nicht größer war als mein Interesse für andere Sachen. Also es war jetzt nicht so was Dominierendes, dass das jetzt der Punkt war, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt deswegen Astronomie lernen. Bei mir war, glaube ich, eher das Interesse für das Universum, das, was mich einerseits Astronomie studieren lassen hat und andererseits halt dann auch Star Wars anschauen hat lassen oder Star Trek anschauen hat lassen. Also das war jetzt nicht das Auslösende, aber es gibt auch genug, die sagen, sie haben sich immer schon als Kind irgendwie Star Trek Fans und wollten dann deswegen unbedingt auch Astronomie studieren oder sowas. Also das gibt's ja auch, die halt durch Science Fiction inspiriert worden sind. Also bei mir war das nicht, aber vielleicht.
Ja, das eher quasi beide Interessen haben eine gemeinsame Ursache, anstatt dass das eine das andere bedingt hat.
Genau, das ist zumindest das, was ich denke, dass das so war bei mir, ja.
Warum hast du Astronomie studiert?
Weil ich dachte, dass man könnte dann so hier das machen, was Stephen Hawking macht, was ihn nicht gestimmt hat.
Das ist auch ein bisschen Science Fiction, oder?
Nein, ich habe das sicher schon 100 Mal erzählt. Also ich habe ja mich nie für Naturwissenschaft interessiert. Ich war schlecht in der Schule. Ich war der schlechteste in Mathematik in meiner Klasse. Also ich war mit Physik mittelmäßig. Ich habe mich, glaube ich, erst mit 16 entschlossen, oder mit 16 angefangen, mich für Naturwissenschaft zu interessieren. Davor dachte ich, ich mache irgendwie so Tourismusquatsch oder so, ja.
Ja, eine gute Wahl gewesen.
Drum waren auch alle meine Spezialfächer immer Sprachen. Also ich habe irgendwie halt Italienisch, Französisch und Englisch, also Französisch vertiefend gemacht und Italienisch extra gemacht. Also weil ich halt dachte, braucht man Sprachen. Ich habe dann immer ein Buch von Isaac Asimov gelesen, ein Sachbuch, und eins von eben das von Stephen Hawking, und fand es halt wahnsinnig faszinierend, dass man das halt irgendwie so alles, ich habe es halt nicht verstanden, aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, dass es möglich ist, das zu verstehen und zu erforschen. Und dachte, das will ich auch machen. Habe dann angefangen, halt anderes Zeug zu lesen über Wissenschaft, und jetzt bin ich nicht unbedingt Science Fiction, sondern generell so ein populärwissenschaftliches Zeug, und dachte, okay, dann studierst du Astronomie. Und bin halt erst auf der Uni drauf gekommen, dass man eigentlich, wenn man das machen will, was der Hawking macht, man eigentlich halt ja Mathematik studieren müsste oder theoretische Physik, und habe eigentlich festgestellt, so dieses ganze Zeug ist so Beobachten und Sterne und Teleskope, das ist eigentlich jetzt doch nicht so interessant. Und habe dann konnte aber das Studium nicht mehr wechseln, weil ich sonst die Beihilfe verloren hätte. Mhm. Und habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass es sowas wie mathematische Astronomie gibt, was ich dann tatsächlich gern gemacht habe. Und dann später, als ich dann auch in Jena gearbeitet habe, habe ich auch den ganzen Rest der Astronomie schätzen und lieben gelernt. Also es ist dann alles gut ausgegangen, aber eigentlich habe ich Astronomie studiert, weil ich zu blöd war, das richtige Fach zu inskribieren.
Auch ein guter Grund, ja. So haben wir alle unsere verschiedenen Gründe.
Ja, wie war es bei euch? Was hat die Science Fiction bei euch beeinflusst im Lebensweg?
Naja, nicht meine wissenschaftliche Laufbahn, weil ich habe ja keine.
Aber ein Studium hast du.
Ja, ein angefangenes.
Hätte auch sein können, dass du Kommunikationswissenschaft studiert. Vielleicht warst du so von der Uhura fasziniert.
Ja, genau. Nein, das nicht, aber ich denke, dass als Star Trek, also gerade Raumschiff Enterprise, beziehungsweise auch The Next Generation, schon auch mein Interesse für Naturwissenschaften geweckt hat. Also damals, also das, ich glaube, da war ich so 14 oder so, und da hat das dann, also da ist das dann umgeschlagen, eben von, also als Kind war es dieser Abenteueraspekt eigentlich, ja, und später dann eben mit The Next Generation war es dann dieses Wissenschaftliche, und dass eben solche Sachen auch cool sein können, wenn man Sachen herausfindet oder wie der Warp-Antrieb funktioniert, und weil die haben, im Prinzip erklären sich die ganzen Sachen ja schon sehr toll, wie das alles funktioniert, ja, oder wenn du da Anomalien im Weltraum hast, ja.
Im Detail erklären sie es nicht. Also da gibt es die Anekdote mit den Heisenberg-Kompensatoren, habt ihr sie schon mal gehört, oder?
Ja, ja. Was? Nein. Das hört sich schon so an.
Beamen sicher ein Star Trek, ja. Und beamen, da musst du, wenn das wissenschaftlich erklären ist, musst du ja von jedem Atom und jedem Ding genau die Position kennen und dann am Ursprungsort, also am einen Ort auflösen, am anderen wieder herstellen. Das Problem ist, du kannst eben dank Heisenbergschen Unschärferelationen nicht Position und Geschwindigkeit von einem Teilchen exakt messen, weswegen Star Trek-Drehbuchschreiber den Heisenberg-Kompensator erfunden haben, der das Problem löst. Und da gab es bei einer Pressekonferenz, hat man so Klugscheißer gefragt, ja, und wie funktionieren jetzt diese Heisenberg-Kompensatoren genau? Der Drehbuchschreiber meint, ja, sehr gut, danke.
Ja, oder das werden wir im 23. Jahrhundert herausfinden.
Ja, also sie erklären schon gut, aber sie erklären zumindest das, was du gesagt hast, dass es cool ist, Dinge herausfinden zu wollen.
Der Ansatz ist doch super smart, oder? Dass du dann Heisenberg-Kompensatoren, also diese, wie
heißt der Kompensatoren? Heisenberg-Kompensatoren, ja.
Genau, dass du die hast, da musst du dich allein schon einmal eben mit der Unschärferelation auseinandersetzen. Das heißt, du hast dann schon wieder diesen wissenschaftlichen Zugang einfach, ja, und einfach auch vielleicht diese Berührung mit dem Vokabular auch, ja, und beginnst dich damit auseinanderzusetzen. Und von dem her finde ich es als Einstieg schon sehr gut, ja. Und das Beamen haben sie ja bei Enterprise nur deswegen erfunden, aus Budgetgründen, ja, weil genau. sie und Zeitgründen, damit sie nicht immer mit irgendeinem Raumschiff irgendwo hinfahren mussten oder mit so einem Shuttle, und damit schneller geht, und weil sie auch so wenig Zeit hatten, haben sie es dann einfach, das Beamen erfunden.
Hast du irgendwie Modelle bauen müssen für die Shuttles immer und alles, und dann so Modellszenen, ja.
Genau, ja. Auf das ist jetzt immer ein bisschen abgeschweift.
Ja, ne, du wolltest erzählen, wie dein Interesse für Wissenschaft geweckt wurde.
Ach so, für Wissenschaft oder warum ich das Astronomiestudium begonnen
beides.
Habe?
Beides, ja. Ich nehme an, dass dein Interesse für Wissenschaft geweckt wurde, bevor du Astronomiestudium angefangen hast.
Ja, es ist ja dazwischen auch wieder mal eingeschlafen, weil ich habe dann was anderes studiert. Ich habe dann noch einen ganz anderen Beruf ergriffen und habe das ganze Wissenschaftliche ja eigentlich im populärwissenschaftlichen Bereich gelassen oder im Hobbybereich. Bei mir hat sich das, glaube ich, mehr in Filmen ausgelebt dann und im populärwissenschaftlichen Bücher lesen, Serien gucken. Und bei mir kam es dann erst viel später, dass ich mich dann für das Studium entschlossen habe. Und da, glaube ich, waren es aber dann wieder die ganzen Science-Fiction-Autoren. Also ich glaube, ich habe das ja eh schon einmal erwähnt, dass da ja dann, dass ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass ja die meisten Science-Fiction-Autoren irgendwie einen naturwissenschaftlichen Background haben oder in der Richtung was studiert haben, gearbeitet haben. Und da bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich mir das vielleicht mal genauer anschauen könnte. Also es war eigentlich so dieses, vielleicht diese, die Frage, wie kann man gute Science-Fiction-Literatur schreiben oder was braucht man für ein Werkzeug, damit man solche Geschichten sich ausdenken kann. Und ja, das war da, glaube ich, so ein Schlüssel, den ich da gefunden habe.
Hast du dann selber auch Geschichten geschrieben?
Naja, ja, also ich schreibe ja immer wieder so ein bisschen Geschichten und ich dann nie zu Ende schreibe. Aber das habe ich als Jugendliche schon gemacht immer, ja, also, dass ich da schon noch immer so Geschichten aufgeschrieben habe. Ja.
Und das waren dann so Kurzgeschichten?
Genau,
so
ja. Richtige, ja.
Na, aber das wäre doch total cool, das irgendwie so zusammenzufassen in einem Kurzgeschichtenband oder so. Da muss, Kurzgeschichten müssen ja nicht fertig sein, ne?
Das ist ja das genau, sie können auch nur ein Ausschnitt sein, genau, ja. Eine Momentaufnahme.
Okay. Und ist aber nie so weit gediehen, dass du das dann noch irgendwie veröffentlichen wolltest?
Nein, die meisten Sachen habe ich nicht fertig geschrieben. Also es ist dann bei mir oft so gewesen, habe ich die Idee gehabt und bin ich irgendwo unterwegs gewesen oder im Zug gesessen und das wäre voll die coole Idee und die Geschichte und so. Und dann hat man so ein bisschen im Kopf und dann beginnt man zum Schreiben und dann lässt man es liegen und dann vergisst man es wieder.
Ja, ja, eh.
Ich habe 2 Science-Fiction-Bücher geschrieben, in der Volksschule, in der Grundschule.
Cool.
Und die Bilder dazu gezeichnet. Waren, glaube ich, jeweils so 5 oder 6 Seiten lang. Die habe ich, eine Geschichte, da ging es um eine Roboterfabrik und dann hat jemand einen falschen Chip eingebaut und dann sind die ganzen Roboter rumgelaufen und wollten Leute umbringen. Oh. Und dann haben sie den Chip aber wieder ausgebaut und abgeschaltet und dann war alles gut. Und eine andere Geschichte, die war schon ein bisschen, die war ausgefinkelter, da ging es, ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft das kennt, vermutlich nicht, Trikotronics. Mhm. Das waren diese kleinen, das, was heute eine Switch ist, war damals.
Was ist eine Switch?
Ja, so ein Computerspiel, das du in der Hand halten kannst. Nintendo Switch.
So wie ein Gameboy.
Genau, ja.
Nintendo kenne ich, ja.
Und genau. Bevor es das alles gab, gab es Trikotronics. Das waren Dinger, die konntest du in der Hand halten und da war ein Spiel drauf und zwar exakt ein Spiel. Da gab es sowas wie Donkey Kong oder Super Mario oder anderes Zeug.
Ich hatte das Snoopy-Tennis-Spiel.
Ja, das habe ich glaube ich nie gehabt. Aber
das war super.
Ja, ich kenne mich schon wieder nicht aus für alle, die
da bist du ein paar Jahre
ähnlich fühlen wie ich.
Gerade die paar Jahre.
Ja, das ist wirklich ein paar Jahre. Also, das Mickey Maus Eier einsammelspiel, das war der Hit bei uns in der Familie. Das haben wir wirklich alle um die Wette Mickey Maus Eier einsammeln lassen. Das war
Okay, aber wo wolltest du hin mit dem?
Ja, also das, und das war aber die Zeit, da kamen auch die ersten so, ich hatte damals auch einen Commodore 64, das war die Zeit, wo die ersten Heimcomputer aufgekommen sind. Das heißt, da hat man parallel so entweder einen Commodore gehabt oder einen Amiga oder eben Trikotronics, wenn man spielen wollte. Und ich habe eine Geschichte geschrieben, dass sowohl im Computer als auch in den Trikotronics wohnen kleine Computerlebewesen und die in den Trikotronics waren die Guten und die im Computer waren die Bösen und dann haben die Kinder zu Weihnachten einen Computer bekommen und haben nur mit dem Computer gespielt und nicht mehr mit den Trikotronics und die Computer Bewohner, die wollten dann irgendwie halt die Kinder umbringen und die Trikotronik-Lebewesen haben aber die Kinder gewarnt und gerettet davor und dann haben die Kinder wieder mit den Trikotronics gespielt.
Dir ist es sehr viel um Umbringen.
Ja, also schon ein bisschen brutal. Macht uns hier ein bisschen Sorgen.
Naja, das ist, ich muss mal schauen, ich hab die beiden noch, vielleicht finde ich sie, dann werde ich sie, sehen. Ich gucke nachher mal im Büro nach, dann ich werde sie,
wenn du
ich
hast sie hier?
Ja, natürlich habe ich dich hier.
Nein, kann man eine Lesung machen?
Nein, ich werde sie, wenn ich sie nach der Aufnahme, werde ich raufgehen und sie suchen und dann, wenn ich sie noch finde, dann werde ich sie tatsächlich ich werde sie veröffentlichen, abfotografieren in die Shownotes stellen.
Ja, nice. Das machen wir.
Ja, also, aber das war noch bevor ich Astronomie studiert habe, also da konnte ich noch keine gute Science-Fiction schreiben.
Aber ist es tatsächlich so, dass die meisten Science-Fiction-Autoren wirklich eine Ausbildung in die Richtung haben?
Ja, also sehr viele sind eben so Technik, also Mathematiker, ja, Ingenieure, Physiker.
Mhm. Also von den aktuell, so Andy Weir zum Beispiel, einer der von den aktuell so erfolgreichsten ist, der Marsianer. Mhm. Und die anderen beiden, die er geschrieben hat, die auch sehr gut sind. Das letzte fand ich sogar noch besser. Das ist Hail Mary fand ich sogar noch besser als der Marsianer. Aber zu den Empfehlungen kommen wir erst später. der war, glaube ich, ein NASA-Techniker, wenn ich mich nicht erinnere, oder zumindest irgendwie technisch irgendwo involviert. Es gibt einen ganzen Schwung. Also ich meine, auch die Klassiker, Isaac Asimov, der war Biochemiker. Mhm. Wie heißt der andere, der mir gerade nicht einfällt? Der mit dem Weltraumlift, wir hatten Odyssey 2001 geschrieben?
Arthur C. Clarke,
genau. Der war Physiker, also da waren viele dabei, die auch von.
Ja. Also wenn man so einen roten Faden sucht, genau, ja, dann ist das ein, also das, was ich halt herausgefunden habe, was ein bisschen der rote Faden
naja,
ist.
Naja, ich meine, ein bisschen eine Ausbildung braucht man natürlich, dass das Ganze quasi auch Hand und Fuß hat.
Ja, aber du kannst einfach irgendwas aus den Fingern ziehen, also das geht auch.
Ja, muss jetzt nämlich, ich glaube, Philipp K. Dick hat ja keinen technischen Background gehabt. Der hat ja, glaube ich, nur geschrieben.
Das weiß ich nicht, aber vielleicht müsst man das durch die Hörerschaft fragen, ob die.
Weil, mach halt, bitte wer eine Statistik, danke.
Nein, das wollte ich nicht, aber könnt ihr auch machen, sondern die Frage war ja, wie die Science Fiction, ob und wie die Science Fiction den Zugang zur Wissenschaft beeinflusst. Und wir haben jetzt quasi ein Sample von 3. Also vielleicht habt ihr, die uns zuhört, auch noch was dazu zu sagen. Dann würde es uns freuen, wenn ihr das tut. Wenn ihr beeinflusst, vielleicht sind auch abgeschreckt worden. Ich studiere sicherlich Astronomie, wenn das alles so Trottel sind wie da in der Fernsehserie oder so, weiß man ja nicht. Aber ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss hat. Also wenn man jetzt so die Sternwarte-Erfahrung Revue passieren lässt.
Ja. Ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen, dass wenn ein Muster da ist, dann dass Leute sich generell schon mit Science Fiction beschäftigt haben und sich dafür interessieren und dass das irgendwie dass da ein Zusammenhang besteht. Aber das ist meistens nicht so die super Hardcore Science Fiction Fans sind. Ja. Ne?
Das sind dann die vielleicht, die in der Hobbyastronomie zu finden sind.
Eher.
Weil du halt, wenn du das Wissen, wenn du die echte Wissenschaft betreibst, dann musst du ja zwangsläufig dich auch an der Realität orientieren, weil sonst machst du keine Wissenschaft, ja. Also da kannst.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Ja, aber das ist ja, und da kannst du halt dann nicht beliebig abschweifen, so wie man es in der Science Fiction, kann man auch nicht beliebig abschweifen, sonst ist es Fantasy, aber vielleicht liegt es nämlich daran, wenn du halt dann tatsächlich so sehr in der Science Fiction Welt drin lebst, dann lässt dir das vielleicht schwer mit einer wissenschaftlichen Karriere vereinbaren. Dann musst du wirklich so in der Hobby-Astronomie-Szene bleiben, weil dann kannst du einfach hier dein Teleskop Sterne angucken und dann Spaß mit der Science-Fiction haben.
Ja, vielleicht hat man ja dann halt einfach auch keine Zeit mehr, wenn man das Ganze, oder Zeit mehr, vielleicht keinen Headspace, ne? Man hat dann keinen Raum mehr im Kopf dafür, wenn man sich eh schon beruflich mit dem ganzen Zeug beschäftigt, die ganze Zeit, dann hat man da irgendwie vielleicht genug davon, oder?
Ich weiß es nicht.
Und die schreiben dann Liebesromane.
Genau. Drei-Groschen-Romane.
Genau.
Wie heißen die eigentlich auf Deutsch?
Drei-Groschen, es gibt die Heftchen-Romane.
Heftchen-Romane, ja.
Also Trivialliteratur heißt es, glaube ich, offiziell. Ja. Das haben wir haben in Deutschunterricht haben wir ein Projekt Trivialliteratur gemacht. Ich habe da Jerry-Cotton-Geschichte geschrieben.
Mhm. Du hast ja auch schon sehr viel geschrieben, wenn du jung warst.
Ja, mein Job ist nicht umsonst schreiben. Also, ja, habe ich. Also die andere Gruppe hat dann eben so einen Liebesroman gemacht, darum weiß ich, das ist Trivialliteratur. Aber das ist eine andere Folge. Dann
machen wir das nächste Mal. Nächstes Jahr.
Zum Valentinstag machen wir Special Liebesromane. Ja, also sagt uns eure Erfahrung, was den Zugang zur Wissenschaft im Kontext der Science Fiction angeht. Und dann müssen wir jetzt hier noch auf einen Punkt kommen. Zum nächsten Punkt machen wir eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit zu einer früheren Folge, wo wir schon mal über Science Fiction gesprochen haben. Und da hat uns dann Marianne eine Nachricht geschickt, die wir uns lange, lange aufgehoben haben bis zu dieser Folge, um dieses Feedback zu präsentieren. Marianne hat geschrieben, ich wollte dem Universum noch ein paar Leseempfehlungen schicken, beziehend auf eure letzte Unterhaltung zur Science Fiction. Mir haben nämlich sämtliche Grand Dames der Science Fiction gefehlt. Die sind, wie so oft, nicht so bekannt wie die männlichen Autoren, aber alle mindestens genauso gut. Die ich empfehle, sind vielleicht auch deshalb nicht so bekannt unter den Astronomie-Nerds, weil es um sogenannte Soft-Science-Fiction geht. Also es geht um sogenannte weibliche Themen wie Gesellschaft, Körper, Beziehungen, Psychologie etc. anstatt wie bei der Hard-Science-Fiction in erster Linie um Technisches und Krieg, aber genauso lebenswert. Meine drei Empfehlungen sind Lilith's Brood von Octavia Butler, The Left Hand of Darkness von Ursula Le Guin, The Female Man von Joanna Russ. Von den drei Autorinnen kann man übrigens wirklich jedes Buch lesen. Und dann kommt noch ein PS. Ich habe Ancillary Justice von Anne Leckie vergessen. Das gehört unbedingt auch noch auf die Liste. Also, was Marianne uns schreibt, ist natürlich richtig. Ich kenne zumindest drei von diesen vier empfohlenen Büchern. Und sie hat natürlich absolut recht, dass erstens vergisst man immer Unmengen Zeug, wenn man Bücher empfiehlt, egal in welchem Genre, aber gerade in so einem Genre wie der Science Fiction ist es natürlich, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen leicht, sondern es ist, liegt in all dem begründet, was den Themenkomplex Frauen und Wissenschaft und Naturwissenschaft schwierig macht, findet man dann auch in der Science Fiction. Also die Frauen sind in der Naturwissenschaft historisch unterrepräsentiert. Und in der Science Fiction ist es genauso, obwohl es da, wie Marianne sagt, enorm viel gute Literatur gibt und nicht nur Soft Science Fiction. Also ich habe auch Hard Science Fiction von weiblichen Autoren gelesen und wollte das zum Anlass nehmen, um darüber mal zu reden, über Frauen in der Science Fiction, sowohl als Autorinnen von Science Fiction als auch als Protagonistinnen, dass wir da ein bisschen drüber reden und dann vielleicht auch noch über ein paar schöne Bücher zu dem Thema sprechen. Ich dachte, ich lasse euch anfangen, weil ich habe schon so viel geredet.
Da haben wir gedacht, du sagst, weil ihr die richtigen Chromosomen habt, ja, aber nein. Ja,
das ist ein Frauenthema, das als ihr rechts hier unter euch.
Reden da mal die Frauen drüber. Ja,
ich gehe ab hier
trinken. Ich gehe da mal ein Bier holen. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein Thema, wie fängt man da an? Das
ist dann immer ein bisschen schwierig. Nein, ich finde es tatsächlich schwierig. Also ich habe mir versucht vorzubereiten und eben was aber so wie der Flo ja vorhin schon gerade gesagt hat, man vergisst dann so viele Bücher immer und im Nachhinein ärgere ich mich dann immer, wenn mir dann Bücher und Filme einfallen, wo ich mir denke, das wollte ich eigentlich noch unbedingt sagen. Mhm. Und ich habe mir auch überlegt, nämlich welche weiblichen Autorinnen ich da anführen kann und mir ist es tatsächlich sehr schwer gefallen, da auch jemanden zu finden. Also ich habe diesen Sommer ja Lady Astronaut gelesen. Das ist von einer Science-Fiction-Autorin, wie heißt sie schnell nochmal? Mary Cowell.
Ja, sehr, sehr zu empfehlen, alle drei Bände.
Ich habe nur den ersten Band gelesen. Ich fand es gut. Aber es hat mich jetzt nicht umgeschmissen. Also ich fand
schon.
Ja, ich weiß, deswegen habe ich sie auch gelesen, wie du gesagt hast.
Worum geht's? Das ist super toll. Es hat ein bisschen einen seltsamen Titel.
Ja, aber der macht Sinn, der Titel.
Ich finde den Titel ziemlich cool. Also mir gefällt er total gut. Es spielt in einer alternativen Welt und zwar in den 50ern schlägt irgendwie so ein Asteroid auf der Erde ein und es ist dann irgendwie Klimakatastrophe irgendwie schon am Horizont. Also sie rechnet das dann auch aus, dass dann irgendwie so eine Eiszeit, glaube ich, irgendwie auf die...
Klimawandel.
Erhitzung. Und deswegen machen sie dann halt so ganz große Bestrebungen für ein Raumfahrtprogramm. Und sie bewirbt sich dann eben auch für dieses Astronautenprogramm und das ist im ersten Band geht es dann eben darum, wie sie es quasi schafft, Astronautin zu werden. Also sie beschreibt dann eben von diesem Impact bis dann eben auch, also wie dann natürlich sich die Gesellschaft verändert, die Städte verändern aufgrund eben von diesem Impact schon und dann eben auch, wie sie in dieses Astronautenprogramm kommt und was es da eben für Hürden gibt und sehr viel Politik ist da auch drinnen. Und ich finde das Thema super spannend, mir hat auch die Idee total gut gefallen, aber es hat nicht so ganz gezündet bei mir.
Also man muss vielleicht die Geschichte, also damit man das die Hörerschaft keinen falschen Eindruck. Also es ist schon eine Alternativwelt, aber es ist schon unsere Welt. Und also die ist quasi, die Welt im Buch ist identisch mit unserer Welt, bis eben in die 50er Jahre, wo eben in der Welt des Buches ein Asteroid auf der Erde einschlägt und in der Realität nicht. Und die Hauptperson ist eben Mathematikerin, ihr Mann ist Chefingenieur bei der NASA und die NASA hat halt damals auch das gemacht, was sie halt auch bei uns gemacht hat, eben geplant, Menschen ins All zu bringen und irgendwann vielleicht zum Mond zu fliegen. Also auf dem Stand, wo die NASA in den 50ern auch war. Und aufgrund dieses Einschlags, der eben dann eine nahende Klimakatastrophe nach sich zieht, macht die NASA dann eben, will Menschen, so viele Menschen wie möglich ins All bringen, eine Siedlung auf dem Mond errichten und so weiter. Also beschleunigt diese ganze, das Raumfahrtprogramm dramatisch im Vergleich zu unserer Realität. Und die Hauptfigur in dem Buch, die ist zuerst Wissenschaftlerin, will dann eben aber auch tatsächlich Astronautin werden. Und es geht halt darum, es gibt in der Realität auch, gab es die Mercury 13, diese 13 Frauen, die das gleiche Trainingsprogramm gemacht haben wie die NASA-Astronauten und genauso fähig und qualifiziert waren, aber halt dann nicht mitfliegen durften und auch das wird so ein bisschen wiedergespiegelt. Also du hast eine Welt, die halt genauso frauenfeindlich ist, wie unsere 1950er waren und die aber dann eben trotzdem aufgrund der speziellen Umstände in dem Buch dann doch, wo halt dann doch Frauen dann eben auch eine Rolle spielen im Raumfahrtprogramm, die sie in der Realität nicht gespielt haben. Und es ist halt extrem spannend, weil sie einerseits zeigt, was halt sein hätte können, wenn man sich ein bisschen mehr angestrengt hätte, aber andererseits halt auch diese, du eine Perspektive hast, die du sonst nicht hast, wenn du, sonst hast du immer so diese Neil Armstrong, Yuri Gagarin Heldenperspektive und das ist halt eine Perspektive, die so gar nicht gemacht wird. Und ich fand's extrem gut geschrieben, das Buch und auch ja extrem originell und die Lady Astronaut heißt deswegen, weil sie so immer genannt wurde in den ganzen Talkshows, wo sie aufgetreten ist, jetzt kommt hier die Lady Astronaut und sie hat sich das dann quasi zu eigen gemacht, diesen Titel, um andere Frauen und zu inspirieren. Also ich fand, ich glaube, es gibt es immer noch nicht auf Deutsch, das Buch, aber
leider, ja.
Ja, es ist also extrem gute Bücher. Also,
ich könnte mir eine Serie sehr gut dazu vorstellen. Ich würde mir das anschauen im Fernsehen.
Das wäre sowas von extrem gut verfilmbar. Also,
ist das neu?
Ja, also vor ein paar Jahren kam es raus.
2016 oder so, glaube ich, oder?
Ja.
Ah, okay.
Also extrem gut, ja. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Also mein, abgesehen von dem Thema, aber warum haben wir jetzt...
Na, weil wir doch über Frauen
ja, in der
Science-Fiction-Literatur sprechen wollten. Und
genau, du hast gesagt, das ist das, was dir nicht eingefallen ist oder was dir eingefallen ist.
Genau, was mir eingefallen ist. Und halt Hidden Figures, da bin ich halt von dem Film ein absoluter Fan. Also den kenne ich fast auswendig. Und ich weiß nicht warum, also der Film packt mich ja total. Also den schon so oft gesehen und ich freue mich jedes Mal, wenn sie sich dann irgendwie, wenn sie dann mehr Rechte bekommen, wenn die eine dann studieren gehen kann und den Ingenieur machen kann, dann kriege ich dann mal Pipi in den Augen. Weil ich mich so freue für sie.
Ja, also irgendwie Lady Astronaut ist im Wesentlichen genau wie diese Hidden Figure-Szene, nur genau. Halt auf drei Bücher.
Ja. Da ist übrigens das Buch, fand ich, von Hidden Figures dann eher enttäuschend.
Also ich habe das vor dem Film gelesen, das ist ja eigentlich ein Sachbuch, auf dem es basiert. Genau, ja. Ja, es ist halt ein sehr detailliertes Sachbuch, das ist keine Science Fiction, ja, das beschreibt halt die Realität. Nicht so gut aber
geschrieben, finde ich.
Ich fand es gut. Vielleicht
finde es toll, wie wir einer Meinung sind. Nicht.
Ist das Buch, das vor dem Film war oder haben Sie das dann zum Film geschrieben?
Nein, es ist ein Sachbuch, wo halt die Autorin halt beschreibt, wie halt die Frauen, die für die NASA gearbeitet haben damals, was die gemacht haben, welche wichtige Rolle die gespielt haben und warum die halt dann die Anerkennung nicht bekommen haben, die sie nicht bekommen haben. Und es beschreibt halt sehr, sehr ausführlich, wie die NASA funktioniert hat und wie die Arbeit funktioniert hat und so. Und das hat halt dann jemand inspiriert, da einen Spielfilm draus zu machen. Ja, aber eigentlich ist es ein Sachbuch.
Hast du den Film gesehen?
Ja. Na, ich fand ihn auch toll, ja. Also ich habe ihn nur einmal gesehen, aber na, war super. Also das ist halt, ich meine, es ist halt nicht Science Fiction, weil es echt ist, aber ich finde das ja dann fast noch spannender. Frauen
in der Wissenschaft ist schon Science Fiction. Das ist hart, ja. Also Frauen, die Computer programmieren, kann nur Science Fiction sein.
Waren ja alles Frauen am Anfang, ne? Ja. Also, und ich fand auch die Mercury 13 auf Netflix war das, ne?
Ja. Gibt es eine Serie dazu?
Ja.
Ach, genau. Haben wir fand ich geschaut. Auch toll. Und also ich finde das irgendwie, Science Fiction ist auch super, aber ich finde halt diese ganzen Dokus dann, wie du sagst, noch ein bisschen beeindruckender vom Mitfühlen mit den Charakteren, ne? Weil man weiß, das war wirklich so. Und man möchte irgendwie dann gern die Zeitmaschine bauen und zurückreisen und ihnen sagen, danke.
Ja, hätte ich meine Zeitmaschine da von damals noch, würde ich wahrscheinlich jetzt dann in die Zeit reisen. Weil
dann erstens danken für ihre Trailblazing-Rolle und dann auch ihnen sagen, es wird besser. ist noch nicht ganz ideal.
Nein. Ich finde die Gedanken einfach auch so schön, dass sie halt als Computer, also als Rechnerin, dass sie halt einfach, dass du da Teil von diesem Großen warst, eben diese Mondlandung halt auch, dass sie darauf hingearbeitet haben. Und das haben wir halt heutzutage irgendwie so, ja, ich meine, wir haben noch immer große Errungenschaften und große Missionen und so, aber das war halt damals, das war halt echt, also das war schon ein Game Changer irgendwie und das war halt echt ein Riesending, ja. Und wenn du da halt ein Teil von dem warst, also denke ich, also stelle ich mir halt sehr...
Wir sind Teil dieses Podcasts.
Ja, das ist auch sehr eben, ja.
Und heute auch 2-1. Aber es ist irgendwie, wie du vorher, um das Thema einzuleiten, gesagt hast, dass Frauen unterrepräsentiert sind und so weiter. Sind sie ja gar nicht wirklich, das ist ja das Ding. Das sind ja in der Wissenschaft auch nicht, also schon noch und vor allem halt in den permanenten Positionen und so weiter. Ja, aber es gibt ja jede Menge Frauen, Wissenschaftlerinnen und so weiter, auch historisch. Und sie haben super Arbeit gemacht, aber sie werden nicht so gepusht, es wird nicht so berichtet. Und
das habe ich gemeint, wird repräsentiert. Also sie sind da, aber sie sind halt nicht repräsentiert in der, da wo man sie sieht.
Ja. Ja,
oder man schaut nicht da, wo sie sind.
Also man denkt sich dann oft irgendwie so, naja, da gibt's halt dann kaum welche, aber das stimmt ja nicht. Ja. Es wird ihre Arbeit weniger geschätzt und weniger gewürdigt und weniger darüber berichtet irgendwie. Ja. Oder wurde es zumindest. Das hat sich jetzt ein bisschen schon geändert. Ja,
ja und das wird in der Literatur genauso sein. Ich meine, vermutlich wird's genauso, wenn jetzt, wenn jemand als Frau zu dem Verlag kommt und sagt, ich schreibe ein Buch über hier Raumschiffe und Zukunft, dann ist es vermutlich genauso häufig, dass dann der Verlag sagt, ja, da schreib doch lieber einen Liebesroman, wie dir gesagt wird, als Mädchen, wenn du Astronomie studieren willst, dann studier doch lieber irgendwie Biologie oder so. Also ich nehme an, das wird ein Grund sein, warum weniger Frauen Science Fiction schreiben und wenn sie dann schreiben, ja, dann werden sie weniger rezensiert, weniger Bücher, Buchgeschäften prominent hingestellt zum Verkaufen. Also das hat sicherlich alles früher eine Rolle gespielt. Aber wenn man mal ein bisschen nur schaut, dann findet man so viel so gute Science Fiction, die von Frauen geschrieben worden ist.
Das heißt, weißt du, wer das erste, arguably, aber trotzdem, Science Fiction Buch geschrieben hat.
Kommt darauf an, wie man diskutiert. Also es gibt Kepler ist ein heißer Kandidat mit Somnium. Da habe ich eine Podcast-Folge gemacht vor kurzem drüber. Es gibt aber auch schon bei den alten Griechen Lukian, der irgendwie so eine Geschichte geschrieben hat, wie er auf dem Mond geflogen ist und wo auf dem Mond irgendwelche Baumwesen gegen irgendwelche anderen gekämpft haben. Aber nee, was ist das Erste?
Naja, das Erste. Es ist immer so eines der Ersten, wie auch immer. Nein, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Das ist das einzige Thema, zu dem ich mich vorbereitet, ein bisschen recherchiert habe. Und da auch natürlich in dem Anliegen, mal ein Buch zu finden, das der Florian vielleicht nicht gelesen hat. Die stille Rache. Margaret Cavendish aus dem Jahr 1666. Ein Buch geschrieben, das heißt The Blazing World and Other Writings.
Ich habe davon gehört, aber ich habe es tatsächlich nicht gelesen.
Ja, das ist schon cool, oder? 1666. Ja. Und das ist halt eine Novel, also ein Roman, den sie geschrieben hat. Und es geht da unter anderem um sprechende Tiere und Fischmenschen und weitere surreale Geschichten, die einer Frau passieren, die dann, wie es da in der, also ich habe es nicht gelesen, aber ich lese das auch runter, wie es dann in der Beschreibung steht, dass sie dann quasi sich selbst zur Empress, zur Herrscherin
dieser
seltsamen Welt da irgendwie ernennt und dann Rache übt und ihre eigenen Leute quasi.
Es kommt mir vage bekannt vor. Ich überlege gerade, wo ich davon schon mal gehört haben könnte, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ja, es ist auch wenn du in die Vergangenheit, du findest auch immer Frauen, die Wissenschaft betrieben haben in der Vergangenheit, wenn man schaut und aufmerksam schaut, wird halt nicht darüber berichtet, genauso wirst du viele Frauen finden, die Science Fiction oder Vorläufer von Science Fiction geschrieben haben, die halt dann genauso ignoriert werden aus den gleichen Gründen, wie halt der wissenschaftliche Beitrag von Frauen ignoriert worden
ist. Oder unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht.
Genau, ja, das wird wahrscheinlich auch oft genug geben. Ja.
Voll. Sollte ich das dann auch mal machen, wenn ich irgendwann einmal was fertig geschrieben habe?
Bitte nicht! Tu uns das nicht an. Es wäre aber schon noch interessant, vielleicht magst du auch irgendwie eine deiner unfertigen Kurzgeschichten irgendwie für uns veröffentlichen.
Also das war jetzt hier die Autorenseite, aber auch wenn du es dir von Protagonistenseite anschaust, da ist es ja genauso. Ich meine, das ist generell ein Problem in Filmen, in Medien. Aber schau dir an, wenn wir bei Star Trek so fortschrittlich die waren, die Frau durfte trotzdem nur telefonieren. Und die Wissenschaft und die anderen Sachen haben die anderen gemacht.
Ja, ich sag nur Counselor Troy.
Ja, selbst bei der Next Generation waren die Chefs immer noch die Männer.
Ja, aber sie hatte die typisch weibliche Eigenschaft.
Ja, und die Ärztin war auch eine Frau.
Ja, das geht gerade noch. Ja.
Ja, aber
Psychotante und die Ärztin.
Ja, aber das ist halt schon wieder sehr Klischee eigentlich.
Ja, aber dann zumindest bei Voyager, da, Captain Janeway.
Ah, geht schon los, ja.
Captain Janeway ist die Frau von Columbo. Das ist eine Information, seit ich sie habe, möchte ich sie immer gerne verbreiten.
Was, das stimmt ja gar nicht.
Doch, das haben wir doch schon oft diskutiert. Captain Janeway,
du meinst, im echten Leben ist die Schauspielerin die Captain Janeway?
Nein.
Also, ich habe gerade versucht, bei mir was hier zu geben, aber nein.
Die Fernsehserie Columbo, die vermutlich keiner aus unserer Hörschaft kennt. Columbo war cool, ja, und ist immer noch cool.
Und da hat ein Lied zu Columbo, natürlich kennt man das.
Ja, okay, ich kenne Wanda nicht, da bin ich zu alt dafür.
Natürlich kennst du Wanda.
Ja, aber ich erkenne, also ich weiß, dass es eine Band dieses Namens gibt, aber wenn du mich jetzt spontan fragst, wie heißt ein Lied von Wanda?
Bologna.
Ja,
kann sein. Die gefallen dir.
Ach so, ist okay, ja. Gut.
Du verwechselst immer mit Bilderbuch, aber das sind die dir gefallen.
Okay, gut. Jedenfalls, Columbo ist ja unter anderem deswegen, der hat eine Frau, aber die taucht nie auf in der Serie. Erzählt immer nur, er muss zu Mrs. Columbo und so weiter. Und es gab dann später ein Spin-off oder eine andere Produktion, Mrs. Columbo, wo halt Mrs. Columbo die Hauptrolle gespielt hat und Fälle gelöst hat. Und diese Rolle hat die Schauspielerin gespielt, die Captain Janeway spielt.
Ah, ja. Sie. Und war das furchtbar grottig, so wie man sich's vorstellt?
Ich habe es nicht gesehen. Ah.
Ich habe noch nie was davon gehört. Gibt es das wirklich?
Ja, das habe ich dir doch schon mal erzählt. Hast.
Ja, ich habe es verdrängt.
Man weiß, dass die nicht da haben, oder?
Ja, also okay. Partywissen, Janeway ist die Frau von Columbo. Aber da hat zumindest mal eine Frau zumindest.
Je nachdem, ob ihr jemanden abschrecken wollt oder wirklich ein Gespräch auf einer Party anfangen wollt.
Oder es beenden wollt.
Genau. Ja, also da hat eine Frau die Hauptrolle gespielt. Und dann, aber das ist ja auch ein Problem, dass gerade bei so Fans, jetzt so als Allgemeinheit, können da ja extrem konservativ sein, was Veränderung angeht. Mhm. Also wenn du dann da mal irgendwie was änderst, also ich weiß nicht, du bist hier die Star Wars Expertin, also wie, da haben sie auch vermutlich ganz viele aufgeregt über die, wie heißt sie?
Die Rey meinst du?
Genau, die Rey, die in den neuen Filmen vorkommt, weil da plötzlich auf einmal hier da die weibliche Skywalker oder was auch immer die war, oder war die das? Ich weiß es nicht. Ja, erzähl ja. du das, erzähl du die Geschichte, aber da gab es nämlich viele Leute, die sich aufgeregt haben über die, oder?
Ja, also ich kann über die neuen jetzt nicht ganz so viel reden, weil ich da halt eben nicht der Fan davon bin. Ich finde die halt leider nicht sehr geglückt. Und ich finde es aber gut natürlich, dass es an und für sich eine weibliche Hauptrolle gibt, eine starke Rolle an und für sich. Sie ist ja auch eigentlich als starke Rolle angelegt. Ich finde sie halt einfach unsympathisch. Also das ist halt mein persönlicher Zugang. Ich weiß, dass ich damit jetzt keine Massen da erreiche. Ja, es ist wahrscheinlich gut gemeint. Ich finde zum Beispiel, dass man aus Prinzessin Leia viel mehr hätte machen können. Also weil sie ist ja die Schwester vom Luke, ja, und sie hat an und für sich, müsste sie genauso stark sein, was die Macht und das alles betrifft. Ich glaube, es gibt sogar einen Spin-off, wo sie da ein bisschen mehr hat. Aber das wird nie so wirklich rausgearbeitet in den klassischen Filmen. Und das finde ich total schade, dass man da nicht mehr gemacht hat. Also auch bei den neuen Filmen jetzt, da ist jetzt zwar die Anführerin von den Rebellen, aber so wirklich viel, ja, weiß ich nicht. Also finde ich, hätte man stärker auslegen können.
Ja, da haben sich die Menschen mehr auf die engen Hosen vom Han Solo konzentriert.
Zu Recht.
Sie sich ja auch, ne? Prinzessin Leia erlag ja auch den engen Hosen.
Ich finde ja schon, dass sie in den originalen Filmen, wie auch immer man es jetzt nennt, Teil 1, Teil 4, Teil 27, was weiß ich, dass sie da, also Leia war natürlich immer super, aber in Wirklichkeit, es war schon eine Boygroup, ja. Also es war irgendwie schon, die Buben standen im Vordergrund. Sie war zwar irgendwie ein Hauptcharakter, aber irgendwie, also ich habe das vielleicht auch deshalb nicht so super gefunden oder ja, weiß ich nicht, mich nicht so sehr damit identifiziert, weil sie jetzt nicht so die, ich meine, sie hat schon Sachen gemacht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber sie war nicht so richtig die führende,
genau,
in der Durchsetzung und so weiter.
Genau, das meine ich. Weil sie ist, einerseits ist sie ja schon tough, weil sie schießt ja dann auch schon einmal herum, ja. Auf der anderen Seite hat sie dann aber wieder diesen Bikini da an, ja.
Und gut, dazu wurde sie gezwungen.
Ja, natürlich wurde sie da gezwungen, aber ja.
Aber ich finde, was das angeht, finde ich Rey irgendwie viel authentischer, ehrlich gesagt. Und ich finde es interessant, dass du sagst, dass du sie unsympathisch findest, weil das ist ja vermutlich kein Zufall. Das ist ja oft korreliert, dass man, ja, oder sagen Studien, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass irgendwie die, weiß nicht, Sympathie und Kompetenz bei Frauen antikorreliert ist. Ja? Also dass man, wenn jemand halt irgendwie als Typ so eine starke, kompetente Dingmacherrolle einnimmt, ist er der coole Typ. Ja? Und wenn das eine Frau ist, dann ist sie ein bisschen so, irgendwie ist man die unsympathisch. Und das, ich meine, es kann dir natürlich einfach so auch die Schauspielerin unsympathisch
sein. Ja, klar, es liegt eher an dem, ja.
Aber ich glaube, es geht, und sie hat ein bisschen sowas, ich weiß, was du meinst, ne? Ein bisschen was irgendwie, ja. Aber gut, ich finde, sie passt eigentlich sehr gut zu dieser Rolle und ich finde, dass es, oder ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, dass sie das irgendwie als unsympathisch empfinden oder als irgendwie nicht so stimmig, weil es eben eine Frau ist, ja, dass sie dann das zu hart oder zu...
Damit hätte ich jetzt gar nicht
so... Oder gar nicht so, ist das gar nicht so ausgesprochen oder konkret, ne? Man hat ja irgendwie nur dieses Gefühl, das ist ja dann was ganz was Subtiles in Wirklichkeit, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ist nur so eine Vermutung. Aber ich finde sie eigentlich, einen sehr, sehr stimmigen Charakter in Wirklichkeit, ja.
Ich finde aber, sie ist nicht wirklich ausgereift, weil eben dadurch, dass sie, ich meine,
sie ist ja noch sehr jung.
Ja, aber ich meine jetzt nicht sie als, also, sondern die gesamte Rolle ist, finde ich, nicht ganz ausgereift. Also man merkt das ja einfach dadurch, dass es halt auch kein Gesamtkonzept gegeben hat für diese letzten drei Teile, sondern es ist immer von Film zu Film sich, dann hat es den Regisseurwechsel und Drehbuchautorwechsel gegeben, dann haben die, man merkt, dass die halt nicht genau gewusst haben, was sie eigentlich machen wollen oder wo sie hinwollen. Und das, finde ich, ist halt der große Manko generell in diesen letzten drei Filmen. Und da hätte man so viel mehr machen können. Also da finde ich halt zum Beispiel Star Trek viel gelungener. Ich meine, da gibt es jetzt keine großen weiblichen Rollen, wobei eigentlich schon bei Beyond, aber egal. Und deswegen finde ich das Gesamtkonstrukt, was mir halt einfach nicht gefällt. Und da ist halt die Rolle der Rey ein Ding davon. Ja? Und das würde ich jetzt nicht an dem aufhängen, dass sie jetzt eine Frau ist, sondern weil mir einfach dieses Gesamtkonstrukt an und für sich nicht passt. Ja? Und wenn sie jetzt ein Bub wäre, dann hätte ich wahrscheinlich genauso das Problem, weil sie jetzt einerseits ist sie der Chosen One, dann aber wieder doch nicht. Und dann ja, machen wir nicht doch noch was aus sie. Und sie ist so ein bisschen halt auch dieses... ja, ein bisschen das Objekt irgendwie, mit dem da halt herumgeschoben wird. Ja. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass junge Leute sich sehr wohl mit ihr identifizieren können. Also glaube ich halt schon. Ja. Ich glaube halt, dass ich das halt ein bisschen distanziert sehe, wahrscheinlich, weil ich halt schon ein bisschen älter bin und vielleicht deswegen mit ihr jetzt auch nicht connecten kann.
Aber ein gutes Beispiel für das, was ich meinte, mit wo die Fans konservativ sein können, das ist ja etwas da. Jetzt habt ihr so lange über Star Wars geredet, wo ich mich nicht auskenne. Jetzt kommt Doctor Who.
Ich hätte dann noch auch ein Beispiel, wo mit so einem Geschlechterwechsel.
Zuerst kommt Doctor Who. Und wirklich, also dass ich...
Gehen wir jetzt mal aufs Klo, ich rede mal 10 Minuten lang mit euch.
Ich bin fast versucht zu sagen, dass das noch besser ist als Deep Space Nine, wahrscheinlich ist es. Also Doctor Who ist auf jeden Fall besser als Deep Space Nine. Und Doctor Who hat ja den großen Vorteil, dass da die Hauptrolle des Doktors jedes Mal, also immer wieder andere Personen spielen können und dass diese anderen Personen nicht so wie bei James Bond Filmen zum Beispiel, wo halt dann plötzlich ist irgendwer anderer, der James Bond, aber das wird nicht erklärt, warum das so ist. Also es wird einfach, es ist halt einfach ein anderer. Beim Doktor ist es quasi in der Story angelegt, dass der immer wieder eine andere Person ist und nicht nur ein anderer Schauspieler ist, sondern tatsächlich auch eine andere Person mit anderer Persönlichkeit ist. Das heißt, dadurch kann die Serie halt dann immer schön, ja, kann sich halt immer weiterentwickeln. Und es gab schon insgesamt 13 Doktoren seit den 1960er Jahren, wo die Serie gestartet ist, und es waren immer Männer. Und es gab in den letzten Jahren, so seit 95, seit die Serie wieder neu gebootet worden ist, immer wieder mal, ja, vielleicht könnte mal eine Frau den Doktor spielen. Warum auch nicht? Also es gab in, so im Kanon, im Wissen der Serie, war nie explizit festgelegt, dass wenn der Doktor sich quasi neu regeneriert, eine neue Person wird, dass es unbedingt wieder ein Mann sein muss. Es gab immer wieder so auch in diversen Hinweisen, dass es eine Frau sein könnte. Und dann kam ich weiß nicht, welche Staffel es mal genau war, aber da gibt den Erzfeind des Doktors, der Master, der ist auch, der kann sich auch immer wieder neue Leben kriegen. Und der ist
der Erzfeind des Doktors ist der Master. Ist das sehr lustig.
Ja, der heißt
und der Bachelor ist...
Der ist noch nicht aufgetaucht. Aber so ist es halt, ja.
Okay.
Jedenfalls, der ist tatsächlich in seiner letzten Inkarnation, ist der Master zu Missy geworden. Es war dann eine Frau, wahnsinnig, eine der besten Schauspielerin, Gomez, mir fällt der Vorname nicht ein, die Schauspielerin, aber wahnsinnig coole Rolle. Und dann hat es dann eben sich schon angedeutet, dass dann, nachdem der Peter Capaldi aufhört, dass es dann wahrscheinlich eine Frau wird. Und tatsächlich ist es dann eben auch eine Frau geworden. Also der noch aktuelle Doktor ist eine Frau, auch eine hervorragende Schauspielerin. Und da gab es aber diese Regenerationsszenen, ja, immer das Ende einer Staffel, wenn dann der Doktor plötzlich sich zu einer neuen Person verwandelt, das sind immer so Fan-Höhepunkte, wo dann richtig so mit großen Partys mitgefiebert wird. Und da gab es dann wirklich viele so, Choice nicht mehr. Das ist eine Frau, Choice nicht mehr. Also war häufiges so Fan-Feedback.
Aber war das wirklich häufig oder sind das nur die Wahnsinnigen, die man?
Sagen wir mal, es war häufig, aber eigentlich, die eigentlich zu erwartende sinnvolle Häufigkeit wäre null. Ja,
weil ja, okay, aber es gibt immer Leute, die sich dann irgendwas stoßen. Ist das jetzt, wurde das dann vielleicht nicht ein bisschen aufgebaut?
Natürlich, weil die am lautesten sind und alle, aber es gab dann natürlich, und Doctor Who ist ja gerade in Großbritannien ein extremes Medienphänomen, das kennen dort alle und da in den Medien ist auch viel drüber. Da ist halt auch viel in den Medien dort drüber geschrieben worden und diskutiert worden, und was das heißt, wenn der Doktor jetzt plötzlich auch einmal eine Frau ist, weil dann fehlt den kleinen, den Burschen, den Jungen ja eine Identifikationsfigur.
Lost Generation, ja.
Tatsächlich gibt es anscheinend gerade in der Science Fiction doch eine Fanszene, die konservativer ist, als es das Genre eigentlich erwarten würde.
Yeah.
Das irritiert mich dann doch mal ein bisschen, wenn ich auf sowas stoße, wie eben den Widerstand zum 13. Doktor, der halt dann jetzt mal eine Frau ist.
Ja, ich glaube, das sind vielleicht die Erwartungshaltungen, oder das ist, weiß nicht, das ist man gewohnt so.
Ja.
Und wenn das dann irgendwie dagegen stößt, dann, ja.
Ja, aber gerade als Doctor Who-Fan bist du es gewohnt, dass alle paar Jahre der Doktor, den du jetzt gerade so super findest, ein neuer wird. Die innere Enttäuschung, die kurzfristige, gewohnt, die gehört dazu zum Doctor Who-Fan sein, weil da kommt der Typ, an den du dich so gewöhnt hast, den du so cool findest, dann ist er weg und dann kommt ein neuer, dann musst du dich an den gewöhnen. Das ist quasi eingebaut ins Doctor Who sein.
Das ist total schwer. Erinnere dich, wie schwer ich mir getan habe bei The Crown, dann tun sie auch immer den Cast wechseln. Das macht mich immer fertig, wenn die Queen dann plötzlich wer anderer ist.
Ja, aber.
Die hat das gleiche Geschlecht.
Ich denke mal, irgendwie wundert mich das auch nicht so, weil es ist ja so, dass man zur Science Fiction aus unterschiedlichen Gründen kommen kann. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die kommen da auch hin als Flucht oder als Ort, wo sie von der Realität fliehen, die in der sie sich nicht wirklich, keine Ahnung, wohlfühlen, sich nicht verwirklichen können, es ihnen irgendwie Schlimmes und furchtbar Unfaires passiert ist auf individuellem Level, und dann tauchen sie in diese Science-Fiction-Welt ein und da haben sie ihre Erwartungen erfüllt und da ist alles so, wie sie wollen und wie sie sich das vorstellen. Und wenn sich da dann auch noch was ändert, ja, es ändert sich ja in der echten Welt schon genug und da hat man vielleicht, keine Ahnung, hat der die Freundin mit dir Schluss gemacht irgendwie und dann ist der Doktor eine Frau. Ich meine, das geht aber überhaupt nicht, oder? Also ja, ist natürlich nicht jetzt eine Rechtfertigung, ganz und gar nicht, wie ihr vielleicht aus meiner leicht sarkastischen Stimme hören könnt. Aber ich kann mir das, also ich finde das jetzt auch nicht so überraschend, ne, dass da eine gewisse Wertkonservativität vorherrschen kann.
Du hast eh recht, aber trotzdem, die Jodie Whittaker ist eine super Schauspielerin, ein toller Doktor. Hörerschaft braucht gar nicht anfangen zu meckern, ja?
Genau, untersteht euch.
Ja, wollen wir jetzt noch?
Ich habe noch ein Beispiel. Mir nämlich jetzt gerade noch eingefallen und zwar ist es zwar jetzt nicht direkt Science Fiction, aber doch ein bisschen, und zwar ist es bei Ghostbusters.
Ah, stimmt, ja, da gab es auch viel Ärger.
Genau, ja. Also da gab es ja auch die zwei Filme in den 80ern, großer Kult, bis heute gerne gesehen. Dann kam ja dieses der neue Film, das Reboot mit den drei Damen. Und das ist ja auch ganz schwer gefloppt, ja. Und da haben sich auch viele schon im Vorfeld ja schon aufgeregt und gesagt, den schaue ich mir sicher nicht an, weil drei Frauen, das geht nicht, ja. Und ich fand den nämlich auch sehr gut. Also ich finde, die hatten ihren Witz, ja, und also durchaus legitim, ja. Also das war jetzt, ich meine, es war schon auch ein bisschen so Effekttheater und so, aber es war ein nettes Popcorn-Kino, ja. Und jetzt gibt's ja den neuen, das Ghostbusters Legacy, ist ja jetzt gerade im Kino. Also ich habe es mir noch vor dem Lockdown angesehen. Und das ist jetzt wieder... Also sind ja so ein bisschen Kiddies, die da so ein bisschen eben in die Fußstapfen treten. Also ich will jetzt nicht spoilern. Die Alten treten auch wieder auf, also haben auch so kleine Rollen. Und da ist es aber auch ein junges Mädchen zum Beispiel, das eigentlich die starke Hauptrolle hat. Und finde ich das eigentlich eine super Lösung. Also ich finde, da haben sie es jetzt wieder gut gemacht. Offensichtlich haben sie ein bisschen aus den Fehlern gelernt, dass diese drei Frauen aus dem letzten Film offensichtlich zu viel waren fürs Publikum, dass die das nicht verkraftet haben. Okay.
Drei Frauen auf einmal.
Ja, genau, also wirklich so selbstbewusste.
Es sind nur zwei hier, sonst
ja, vor allem
nicht
so mit Physikerinnen und so, das geht irgendwie gar nicht. Ja. Dass das offensichtlich too much war. Und jetzt, die Comedy dürfte aber echt gut funktioniert haben, weil der Film hat ja in den österreichischen Kinos gestartet am Wochenende vor dem Lockdown und hatte das an dem Wochenende das beste Einspielergebnis sogar. Also die waren da, also der Film war da Platz 1 sogar. Es war halt unter einem Wochenende, dann war jetzt Lockdown und Kinos zu. Also ich hoffe, dass sie da jetzt anschließen können. Aber der war sehr gut, der Film auch. Und das finde ich so ein bisschen ein Happy End zu deiner Geschichte jetzt irgendwie, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist das ein Kompromiss, aber ich fand den eigentlich sehr gut, ja.
Ja, dann sind wir quasi, nehmen wir das als erste Empfehlung, Ghostbusters Legacy, sich anzuschauen. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich muss ja sagen, also der Titel schreckt mich sehr ab. Das ist irgendwie so wie etwas, das Experience heißt. Denke ich mir auch, na danke.
Das Experience.
Legacy. Das ist irgendwie so, what? What's the legacy? What did they do? Ja, das ist irgendwie so ein allgemein Platzwort, wo dann irgendwie so.
Heißt doch im Englischen, ich glaube, ich hatte einen anderen Titel, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr welchen.
Dann sogar auf Englisch hat er sogar einen anderen Titel.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, so, aber es kann sein, ja.
Na gut, vielleicht der Film trotzdem gut, obwohl sie ihm einen
trotzdem sehr nett,
bescheuerten Titel gegeben haben.
Der wird vielleicht Weihnachten wirklich passen. Also es ist Familie ist ein großes Thema auch bei dem Film.
Gut, also dann empfehlen wir, was Serien, Bücher, Filme, was auch immer, was muss man unbedingt lesen und sehen, was muss man nicht lesen und sehen, was ist so schlecht, dass man es definitiv nicht anschauen muss, was ist so grottig, dass es nicht mal mehr schlecht gut ist, also was würdet ihr der Hörerschaft empfehlen? Roth.
Da, on the spot. Also ich habe auf Empfehlung eines Freundes hin angefangen, The Expanse zu schauen, oder The Expanse, wie sie in der Serie nennen würden. Also am Anfang hat mich natürlich der amerikanische Akzent total irgendwie abgeschreckt. War am Arsch gegangen. Aber die ersten zwei Folgen waren irgendwie ziemlich verwirrend und ich fand ziemlich bescheuert und ich hätte schon fast abgetreten. Und man dachte, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Aber jetzt bin ich bei Staffel 2 angelangt und irgendwie doch gehuckt und irgendwie ist es doch ziemlich cool. Und das ist, kennst du das?
Ich habe, glaube ich, ich hab die erste Folge gesehen, ja, oder?
Ich habe es dreimal begonnen, ich bin nicht über die ersten drei Episoden rausgekommen.
Ja, aber das ist, ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mir jetzt die erste Staffel an und irgendwie schauen wir mal. Ne? Da quäle ich mich jetzt quasi durch. Die ersten zwei oder drei, ich glaube so ab der dritten Folge passiert dann irgendwie was. Und es ist wirklich so, in der ersten Folge labern sie die ganze Zeit nur und man versteht kein Wort. Das ist irgendwie, ja. Und man denkt sich, what? Und es passiert nichts und Dings, aber es wird dann irgendwie besser und es wird dann diese Welt auch irgendwie stimmiger und gut aufgebaut. Und ja, also es ist mir ist es fast ein bisschen zu gruselig.
Das ist gruselig, okay.
Aha, ja, okay, das hätte ich jetzt noch gar nicht.
Ja, das wird dann noch ein bisschen gruselig. Ja,
vielleicht sollte man dem Ganzen nochmal einen Versuch geben.
Ja, also es ist nicht so, es ist keine nice and clean Star Trek-Welt. Es ist sehr dunkel und genau. Nichts für Kinder.
First Contact fand ich aber auch ein bisschen gruselig, wie ich es das erste Mal gesehen habe.
Ja, das ist eh.
Mit dem Borg.
Ja, na ja, eh. Das ist, ja, ja. Ja, es ist, er geht in die Richtung, aber halt noch viel. Nein, es ist eigentlich ganz anders. Aber es ist halt irgendwie schon auch, also es ist quasi die klassische Science Fiction in der Hinsicht, dass es unsere Gesellschaft in die Zukunft extrapoliert und sich quasi vorstellt, wie sich das alles da, wie das alles werden könnte, wenn wir einfach so sind, wie wir sind und uns dann in den Weltraum hinaus begeben, durch eine technische Verbesserung, besseren Antrieb quasi im Endeffekt. Sie haben dann noch ein paar andere Sachen, aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man quasi schnell, effizient weit reisen kann und wie sie dann das Sonnensystem quasi bevölkern und was dann da passiert mit unserer quasi kolonialistischen Natur und was dann daraus wird und dann kommt halt noch gruseliges Zeug dazu und es ist irgendwie, ja, also ich bin jetzt schon ein bisschen da reingekippt und fangt vielleicht bei Folge 4 an, genau.
Ja, ich weiß nicht, dann mache ich mal einen großen Blick. Ihr müsst bitte sowieso unterbrechen, weil sonst könnte ich noch irgendwie 2 Stunden lang Bücher und Dinge empfehlen, also weil es ja so viel Zeug gibt, so viel gutes Zeug gibt. Ich habe jetzt mir 3 Sachen rausgesucht, die ich auf jeden Fall empfehlen will und dann jetzt irgendwie schnell, wie ich vorhin gerade noch die 3. Kopfhörer geholt habe für uns, mir ein paar Bücher aus meinem Regal gegriffen. Dachte ich, ach, das noch und das noch und das noch. Also ich fange mal an mit etwas, was ich wirklich empfehlen will, was alle lesen sollten. Das ist von Nora Keiter-Jemisin oder N.K. Jemisin oder Jemisin, wie auch immer, ich habe sie noch nie ausgesprochen gehört. Schreibt sich auf jeden Fall J-E-M-I-S-I-N, Jemisin. Und die schreibt ganz viele Science-Fiction-Bücher, aber eine Trilogie ist absolut hervorragend. Das ist die Broken Earth-Trilogie, die es sogar auf Deutsch gibt. Und ich muss gerade kurz suchen, wie es auf Deutsch heißt. Ist egal, ich sage es auf Englisch. Der erste Band heißt The Fifth Season, der zweite The Obelisk Gate und der dritte The Stone Sky. Und ich glaube, auf Deutsch ist es irgendwie die zerbrochene Erde oder so. Und das ist eines der wenigen Science-Fiction-Werke, wo die Fiction, beziehungsweise die Fiction, wo die Science in der Science-Fiction vor allem Geologie ist. Weil meistens ist es immer Physik oder Astronomie, oft Medizin, Gentechnik, Biologie, aber so Geologie, Science Fiction findet man selten. Und das ist ein absolut faszinierendes, originelles Buch. Also es geht um eine Welt, auf der ein Superkontinent ist. Also es gibt einen gigantisch großen Kontinent und ansonsten nix, so Wasser rundherum. Und dieser Superkontinent, der, ja, alle paar Jahrhunderte gibt's da so große geologische Ereignisse, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Klimawandel. Und das sind immer so große Umbrüche, wo die ganze Zivilisation dann irgendwie drauf geht oder schwer drauf geht. Und in dieser Welt gibt es sogenannte Orogenes oder Orogenes, also Menschen, die Fähigkeit haben, geologische Vorgänge zu spüren und zu beeinflussen. Also die können jetzt einfach gesagt irgendwie Erdbeben auslösen oder bestimmte Gesteinsarten spüren oder Lava heraufholen. Also die können einfach geologische Sachen beeinflussen und die, ja, das ist so die Ausgangssituation. Das klingt jetzt mehr nach Fantasy, wird aber im Laufe der Zeit zu, ja, waschechter Science Fiction im Laufe der Trilogie und ist wirklich eins der am originellsten geschriebenen Bücher allgemein, nicht nur Science Fiction Bücher, die ich gelesen habe, die ich unbedingt ganz dringend allen empfehlen möchte. N.K. Jemisin, die Broken Earth Trilogie. Dann habe ich noch ein paar Bücher, die in der Genre alternative Wissenschaft fallen. Also Science Fiction klassischerweise nimmt ja die Wissenschaft, die wir jetzt haben, und denkt die in die Zukunft fort. Es gibt aber auch andere Science Fiction, wo die Wissenschaft nicht die echte Wissenschaft ist. Also ein Buch, das wirklich hervorragend ist, heißt Celestial Matters und ist von Richard Garfinkel, und das ist absolut verfreundet. Das Buch spielt in einer Welt, die unsere Welt ist, so wie unsere Welt wäre, wenn Aristoteles und die ganzen alten Griechen recht gehabt hätten. Was sie sehr hoffentlich haben. Also die Welt in diesem Buch ist unbewegt im Zentrum des Universums, ist von Kristallsphären umgeben, an denen die Planeten montiert sind und sich rundherum drehen. In den Kristallsphären fließt der Äther. Die menschliche Biologie funktioniert nach der irgendwie Vier-Säfte-Lehre von Galen. Also so wie wenn quasi die ganzen antiken Denker recht gehabt hätten, das ist die Welt. Ja. Und in dieser Welt führen seit Jahrhunderten die Griechen, die mittlerweile ein Weltreich errichtet haben, Krieg gegen China, die auch ein Weltreich errichtet haben. Und um diesen Krieg endlich zu beenden, planen die Griechen, ein Stück der Sonnenmaterie zu holen und diese Sonnenmaterie quasi auf die Erde zu bringen und dort damit eben die Hauptstadt dieses chinesischen Reiches zu zerstören, um diesen jahrhundertelangen Krieg endlich zu beenden, und bauen dann eben ein Raumschiff basierend auf all dieser alternativen Wissenschaften, müssen dann quasi auch die Himmelsmechanik muss dann irgendwie, also du musst dann die Bahnen so nach dieser nicht Newtonschen Mechanik, sondern eben der alten griechischen Mechanik und so, fliegt das Raumschiff, dann müssen sie irgendwie so die Lücken durch die Kristallsphären erwischen, bis sie dann bei der Sonne sind. Also es ist wahnsinnig faszinierend, dieses Buch. Also ich kann es nur empfehlen, es ist vielleicht nicht unbedingt die beste Science-Fiction, die je geschrieben worden ist, aber wenn ich jetzt anfangen würde, meine Science-Fiction-Bücher nach die besten zu sortieren, dann käme ich zu sonst nichts mehr. Ja. Also ich empfehle euch das, und dann gibt es noch ein zweites aus dieser Serie, oder es gibt ja ganz viele diese alternative Science-Fiction-Serie, das ist von David Walton, sind zwei Bücher, das erste heißt Quintessence, das zweite heißt Quintessence Sky, und das ist auch, in dem Fall ist die Welt eine Scheibe, und am Rand dieser Scheibe hört die Welt auf, und in dieser Welt gibt's Magie, die sowas ähnliches ist wie ein bisschen, ja, also die ist schon wissenschaftliche Magie, so. Es ist einfach eine Eigenschaft dieser Welt, dass dort gewisse Fähigkeiten existieren, die aber umso stärker werden, je näher du an den Rand der Welt kommst. Ja, und dann reist da eben dieser eine Typ von England hinaus an den Rand der Welt, da ist so eine Kolonie, und dort irgendwie seine physikalischen, die alchemistischen Theorien zu überprüfen, weil am Rand der Welt, da existiert die Quintessenz, dieses fünfte Element, ja, dieses Mystische, was ja auch in dieser ganzen antiken Philosophie vorkommt, was ja auch eine Hypothese für die dunkle Energie ist, Quintessenz, ja. Haben wir da schon mal drüber geredet in der Folge?
No.
Machen wir das noch mal irgendwann. Aber hat da nichts dazu.
Quintessence, ja.
Und ja, also das ist auch sehr hervorragend. Und was habe ich noch hier liegen? Ich habe hier noch, ich habe sie wirklich neben mir liegen, drum macht sie so bumm, wenn ich sie hinlege. Alle Bücher eigentlich, die Larry Niven und Jerry Purnell geschrieben haben, kann ich extrem empfehlen. Die sind meistens sehr alt, also ein paar Jahrzehnte alt. Und das ist jetzt mit der klassischen Science Fiction, keine alternative Wissenschaft. Und das ist wirklich eins, das habe ich noch gelesen, das hat meine Eltern im Bücherregal stehen. Ich weiß nicht warum, weil die eigentlich keine Science Fiction Fans sind, soweit ich weiß. Aber das stand im Bücherregal, heißt Lucifers Hammer. Und ist ein Buch, wo fast am das Buch, wo das, was passiert, wenn ein großer Himmelskörper auf der Erde einschlägt, sowohl aus Science-Fiction-Sicht als auch aus wissenschaftlicher Sicht wirklich fantastisch, exakt, faszinierend beschrieben ist. Also es geht darum, dass ein Komet in dem Fall entdeckt wird, wie auf Kollisionskurs mit der Erde, dann schlägt der ein, und dann geht es darum, was passiert danach. Und das ist halt wissenschaftlich absolut einwandfrei, zumindest nach dem Stand der 70er Jahre, wo es geschrieben wurde, aber zumindest das, was geschrieben ist, kann man heute auch noch im weitesten gehen, so durchgehen lassen, und halt auch als Geschichte wunderbar. Und die beiden haben noch ein paar andere geschrieben. Also es gibt Footfall, heißt eins, da geht es darum, wie Außerirdische die Erde quasi erobern und wie die Menschheit zurückkämpft. Da kommt das Projekt Orion vor, dieses atombombengetriebene Raumschiff, was ja tatsächlich als Konzept existiert für interstellare Reisen. Und es gibt noch der Splitter im Auge Gottes, ist auch noch eins von den drei. Also da geht es um außerirdisches Leben und wie das so anders sein kann als bei uns. Also die schreiben sehr, sehr gute Science-Fiction, die halt als Buch gut ist, als Handlung spannend, aber eben auch wissenschaftlich hervorragend. Und dann habe ich noch ein...
Das waren jetzt aber schon drei.
Ja, ich habe noch ein viertes. Ich habe ein paar hundert in meinem Büro rumliegen und wahrscheinlich nochmal ein paar hundert auf meinem Kindle. Und
das erste würde ich gerne lesen. Kann ich mir das ausborgen?
Und nochmal, das Celestial Matters.
Ja, das hat ja das schönste Cover. Ich entscheide
meine ja, natürlich kann das ausborgen.
Leseaktivität nach Cover-Ästhetik.
Ja. Aber ist es dann gelesen, ich habe ja Bibliotheken leer gelesen an Science-Fiction. Also ich habe da jetzt meist schon wieder vergessen, was ich gelesen habe. Also ich könnte wirklich, es tut mir wirklich, es macht mich fertig, hier Bücher empfehlen zu müssen. Also irgendwie könnte man den inneren Kampf gar nicht nachempfinden, was ich alles empfehlen
was
will.
Was mich wundert, ist, dass dein All-Time-Favorite-Lieblings- Science-Fiction-Buch noch nicht vorgekommen ist, ja, weil vielleicht ist es eher Fantasy als Science-Fiction.
Meinst du Dune? Mhm. Ja, natürlich.
Das habe ich nämlich gerade angefangen zu lesen.
Sehr gut, ja. Also hätte ich natürlich schon noch erwähnt, weil ja, aber Dune, da müsste man eigentlich eine eigene Sendung drüber machen. Und da müsste man drüber reden, warum man nicht über diese komische Miniserie redet, warum der David Lynch-Film so umstritten ist und warum der trotzdem die Handlung so sehr ändert, absolut hervorragend ist, warum Dune so anders ist, also warum die letzten Bücher so anders sind als die ersten Bücher, warum man die Fortsetzungen, die sein Sohn geschrieben hat, trotzdem lesen sollte, obwohl es eigentlich die Philosophie von Dune komplett, also Dune, wir müssen einen Dune-Podcast machen.
Aber Dune ist schwebt schon ungefähr 10 Zentimeter ja, im Boden, ne? für euch.
Dune ist natürlich eine absolute Empfehlung, also gerade auch aus heute, Frank Herbert, diese Serie, die war immer schon aktuell, weil er vor allem das, was er damals, der Grund war, diese Science-Fiction zu schreiben, ja heute immer noch aktuell ist. Damals, es ging halt darum, er wollte schreiben, wie eine Welt aussieht.
Und der muss sich nicht so auf die Wissenschaft
verlässt. Nein, gar nicht, sondern wie eine Welt ausschaut, in der jetzt vor allem mal die ganze Zivilisation von einer Substanz abhängig ist, was halt dort im Roman dieses Spice ist. Und aus seiner Sicht war es eben der Spiegel in der realen Welt. Aus seiner Sicht damals war eben das Erdöl, was ja heute auch immer noch so ist, die fossilen Brennstoffe. Und es geht ja auch ganz viel um Ökologie. Also wenn du das erste Buch zu Ende gelesen hast und eine vernünftige Ausgabe hast, dann wird da hinten ein ökologischer Anhang drin sein. Also da kommt...
So weit bin ich noch nicht.
Ja, also da ist schon sehr viel Interessantes drinnen. Und je weiter die Serie fortgeht von Dune, desto...
Aber es geht ja auch, soweit ich das verstanden habe, irgendwie darum, dass es eben eine Welt ist, die quasi den denkenden Maschinen nicht vertraut oder da ist irgendwas Furchtbares passiert und dann hat man sich davon abgewandt.
Das ist ja Butlers Dschihad, der wird in der Originalserie...
Dschihad heißt das.
Ja, da ist ja ganz viel so islamische Nomenklatur in dem Buch drinnen. Ja. Nein, also da wird dieser Butlers Dschihad, der Kampf der Menschen gegen die Maschinen, wird da im Buch, also in der Originalserie immer nur angedeutet, dass das irgendwas Schreckliches war und seitdem sind denkende Maschinen verboten. Es gibt dann tatsächlich in den vielen Fortsetzungen, die sein Sohn geschrieben hat, gibt es auch einen eigenen Band, wo dieser drei Teile, wo Butlers Dschihad dann tatsächlich erzählt wird. Ja. Ist auch sehr gut, aber eher klassisch Science Fiction, da fehlt dieser ganze philosophische Unterbau von Frank Herbert. Und je länger die Serie andauert, desto philosophischer wird es eigentlich. Also der letzte Band, das ist eigentlich das ist sehr, sehr handlungsarm, aber sehr, sehr inhaltsdicht. Also es ist sehr viel, es ist dann eher schon so religionsphilosophische Abhandlung und weniger Science Fiction Roman, aber trotzdem absolut empfehlenswert. Ja, jetzt habe ich doch schon empfohlen.
Du wolltest aber etwas anderes empfehlen.
Ja, ich habe gedacht, ich nehme noch mindestens ein Zeitreisebuch mit rein und das ist so ein ganz altes Buch, das ich irgendwann mal gefunden habe und seitdem immer wieder gelesen habe. Es heißt Zeitpatrouille von Robert Silverberg und ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt. Ich schaue mal kurz nach.
Ob das Time Patrol.
Nein, es heißt im Original, man weiß nicht, wie es heißt, das steht nicht drin. Es ist auf jeden Fall von 1969 und vielleicht finde ich noch raus, wie es heißt im Original, dann finde ich es nach, aber es steht hier jedenfalls nicht drinnen. Ah doch, Entschuldigung, es heißt hier steht's. Im Original heißt es Up the Line.
Okay.
Und es geht halt um eine Welt, in der Zeitreisen existieren, also da ist die Technik für Zeitreisen da und ja, da werden Touristengruppen so rumgeführt, das heißt, du kannst da so historische Ereignisse besuchen, aber halt streng geführt und die Hauptperson ist da quasi so ein Zeitreiseführer, der halt dann Touristen dorthin führt und das ist natürlich so eines der vielen klassischen Zeitreiseparadoxien, ist halt das, ja, der Zeitpunkt ist immer gleich. Wenn ich zurückreise ins Jahr, weiß ich nicht, 1977, um mir die Premiere von Star Wars anzuschauen und mich ins Kino setze und dann denke ich mir, ach, der Film war so toll, den schaue ich mein zweites Mal an und das Popcorn 1977 war so super, ich möchte nochmal die Premiere sehen und dann reise ich nochmal zurück, dann sitze ich dann schon im Kino und setze mich dann daneben. Dann sitze ich zweimal im Kino, weil es ja immer der gleiche Ort ist, zu dem ich zurückreise. Und genau darum geht's auch. Also wenn der Reiseführer einmal eine Gruppe irgendwo in die Vergangenheit führt und dann noch eine Reisegruppe hinführt, dann muss er aufpassen, dass er der ersten Reisegruppe, die er schon rumgeführt hat, nicht begegnet. Also da gibt es ganz viele Regeln, die man aufpassen muss. Natürlich geht dann irgendwas schief und dann muss er flüchten und dann muss er irgendwie sich verstecken in der Zeit. Also es ist absolut Klassiker und ich weiß gar nicht, ob der Robert Silverberg sagt mir jetzt so nix, aber es ist eins meiner Lieblingszeitreisebücher, weil es halt wirklich so absolut klassisch ist in jeder Hinsicht. ja, also es gibt auch ganz viel anderes, was man empfehlen könnte, aber...
Und es ist auch erfreulich dünn, wie ich da gerade sehe. Also ich bin eine sehr langsame Leserin und so sind viele dieser Science-Fiction-Werke sind ja halt irgendwie so,
ja, na,
weiß nicht, das, dicker als breit und ja, das ist dann schon...
Das Genre der Science-Fiction-Kurzgeschichte, was so in den 60er, 70er Jahren sehr populär war, hat leider an Popularität verloren. Es gibt es immer noch, Ted Chiang, glaube ich, heißt er. Wenn nicht, schneide ich einfach den richtigen Namen rein danach. Der hat ein sehr, sehr gutes Kurzgeschichtensammlung geschrieben und eine dieser Kurzgeschichten ist verfilmt worden. Das ist, wie heißt der mit den mit der Linguistin und der Sprache und wo die...
Du meinst The Rival.
Genau, ja. Also der basiert auf einer Kurzgeschichte von diesem Autor und diese Kurzgeschichtensammlung, die er geschrieben hat, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber ich verlinke es in den Shownotes, die ist absolut hervorragend und so eine von den besten modernen Science-Fiction-Kurzgeschichtensammlungen. Also das Genre gibt es immer noch, obwohl es nicht mehr so populär ist wie früher, wo es ja haufenweise wunderbare Science-Fiction-Kurzgeschichten gibt. Also Philip K. Dick hat ja eine wunderbare Kurzgeschichte nach der anderen geschrieben. Ja, aber ich hab auch noch, ich werde dann am Schluss noch ein paar Space Operas empfehlen, also so irgendwie drei Bände zu je 1500 Seiten oder sowas, also für die Hardcore-Feiertagsleser und Leserinnen.
Viel Spaß.
Ja, ich könnte natürlich jetzt auch noch Serien empfehlen, aber ich habe ja schon Dr. Who empfohlen und vielleicht empfehle ich noch kurz Foundation.
Das wollte ich empfehlen.
Ja, ich sag's.
Das ist mir voran.
Ja, ich halte mal die Klappe und lass mal die Evi reden.
Nein, ich lass ihn.
Ich habe gesagt, ich rede so lange, bis er mich unterbrecht. Das hast du unterbrochen. Jetzt ist die Evi dran.
Nein, du fangst an mit Foundation und ich hake da dann ein, weil ich wollte das auch.
Ich wollte eigentlich nur sagen, ich empfehle noch Foundation, aber sag gar nicht viel dazu, weil du wahrscheinlich was dazu sagen wirst.
Kannst du sicher besser erklären.
Kann ich besser erklären? Naja, ich erzähle das Setup und du erzählst konkret was der Serie. Also Foundation ist auch, die Basis von Foundation ist eine Romanserie von Asimov, eins, was du nicht magst. Also sehr, sehr viele Bücher, die alle zusammengehören.
Und er hat ja Zeit seines Lebens daran geschrieben irgendwie. Also das ist ja, ich glaube, über 20 Jahre, 25 Jahre hat er da unterschiedlichste Bände dazu verfasst.
Ja, also dieser Foundation-Zyklus ist im große auch einer der absoluten Klassiker in der Science-Fiction. So die Grundhandlung in ganz wenigen Worten zusammengefasst, wie gesagt, das ist eine sehr lange Serie, ist halt in der fernen Zukunft gibt es ein galaktisches Imperium, das der Menschen, also Aliens tauchen dann nicht auf. Zumindest, ich habe die Serie nicht gelesen, die Bücher nicht komplett gelesen, die Serie noch nicht komplett gesehen. Also ich kann natürlich nicht sagen, ob irgendwann Aliens auftauchen werden, ich glaube aber nicht. Dieses galaktische Imperium, da gibt es auch einen galaktischen Imperator, der das beherrscht und ja, es sind sehr, sehr, so wie halt Imperien so sind, also eher monolithisch, da passiert nicht viel auf Führungsebene, vor allem, weil dieser Herrscher sich immer weiter klont, also da gibt es auch keinen neuen Herrscher irgendwann mal, der was ändern könnte und es gibt den Psychohistoriker Harry Seldon, der hat eine mathematische Theorie entwickelt, wie man die Zukunft mathematisch vorhersagen kann, was Menschen angeht. Basiert, Asimov hat sich da von der Gaskinetik inspirieren lassen, wo du auch irgendwie, du kannst zwar nicht vorhersagen, was ein einzelnes Atom macht in der Gasflasche, aber über statistische Methoden kannst du trotzdem sagen, was das Gas so als Ganzes macht und wie der Druck sich verhält, wie die Temperatur sich ändert. Und so eine ähnliche Methode hat halt dieser fiktive Mathematiker entwickelt, der halt dann aufgrund von für große Menschenmassen vorhersagen kann, was mit denen passiert und sagt halt darauf hinauf vorher, dass dieses galaktische Imperium in den nächsten Jahrtausenden untergehen wird, dass dann eine jahrtausendelange dunkle Zeit folgen wird, bis es wieder zehntausende Jahre dauert, bis hier dieses Imperium der Menschen, bis die Menschen wieder zurückkommen und gründet dann die Foundation, um diesen Übergang halt zu erleichtern oder halt ein bisschen was vom Erbe der Menschheit zu bewahren, dass es dann wieder weitergeht. Und das ist so der Ausgangspunkt der ganzen Handlung und dann die Geschichte dreht sich halt darum, die geht über Jahrzehntausende hinweg und erzählt dann das alles. Das ist das Buch und das ist jetzt verfilmt worden, es ist lange nicht verfilmt worden oder sehr oft schlecht verfilmt worden, weil halt, ja, es das gleiche Problem hat mit Dune. Dune geht ja auch über Jahrtausende hinweg und solche langen Sachen sind dann oft schwer zu verfilmen und Regisseure scheitern da oft dran, aber in dem Fall.
Ja, vor allem, ich glaube, es geht halt einfach darum, dass du da ein sehr komplexes Thema hast, dass du dann trotzdem irgendwie runterbrechen musst auf eine Serie mit eben auch Charakteren. Wie stellst du das da dar? Und ich glaube, da unterscheidet sich wahrscheinlich die Serie jetzt von der literarischen Vorlage ein bisschen, dass du halt dann doch natürlich dann wieder Einzelschicksale, ja, ich nenne es jetzt mal so, hast. Ja. Ich finde es dennoch sehr gut gelöst. Also ich finde es erstens, finde ich es visuell sehr ansprechend, die Serie. Und da hast du aber zum Beispiel jetzt schon sehr starke weibliche Hauptrollen auch, also die schon auch sehr beeindruckend sind und die da auch sehr, sehr selbstbewusst sind. Also finde ich eigentlich
Ja, also ich habe mir tatsächlich sagen lassen von Leuten, die das Buch, die Serie gelesen, also die Buchserie gelesen haben, dass da schon großer Unterschied ist in der Handlung, vor allem weil eben auch in der Fernsehserie aus dramaturgischen Gründen halt dann doch ja, du halt auf Einzelpersonen fokussieren musst und da ist auch diese mathematische Methode, die ist halt dann, die geht dann ein bisschen so in Zauberei über, kann man fast sagen, also das, da kommt diese mathematische Erkenntnis dann per Vision oder so, also das hat dann nichts mehr mit dieser Wissenschaft zu tun und ja, aber es ist, also es ist einfach ganz unabhängig von der Buchvorlage, ist es wirklich eine visuell absolut beeindruckende Serie. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie das ausschaut da, wie das gemacht ist und so die Geschichte finde ich auch bis jetzt sehr gut. Also die erste Staffel haben wir gesehen und
ja, ich finde auch den Cast sehr gut. Also es sind sehr viele Jungschauspieler, die man eigentlich jetzt so nicht kennt, aber die finde ich sehr überzeugend. Der Imperator ist Li Pace, den finde ich sehr gut. Da bin ich ja ein bisschen ein Fan von ihm. Den finde ich als Imperator einfach. Also er hat einfach diese Struktur auch und dieses Auftreten. Und ich finde diese Idee mit dem Klonen einfach auch sehr gut, weil das halt auch so diesen Machtgedanken, dieses Machterhalten irgendwie, ja, dass du dann halt einfach immer an der Macht bleibst, finde ich halt schon. Ich finde die Idee einfach, mir gefallen
solche Ansätze. Einfach am besten kann.
Wenn das unser Kanzler gewusst hätte.
Na, der ist ja gerade zurückgetreten, weil er ein Kind bekommen hat.
Ja, aber ich glaube, er hat sich nicht geklont, hoffentlich nicht. Um Gottes Willen.
In welche dunkle Ecken begeben wir uns
da? Dystopie ist auch ein Subgenre
der Science-Fiction. Ja, ich wollte gerade sagen, Dystopie, da kann ich jetzt gleich einhaken. Das war nämlich eines von meinen Vorschlägen noch. Also das Neue hast du ja jetzt schon von meinen Empfehlungen mir vorweggenommen. Ich habe jetzt noch etwas Älteres und dann noch etwas Trashiges. Und ich habe jetzt auch lange überlegt, was ich da jetzt noch erwähnen soll, weil meine Liste auch eher lang ist. Und da haben wir jetzt überlegt, dass ich was Dystopisches empfehlen werde. Und zwar, ich mag ja auch immer so diese Simulationswelten. Also ich bin ja auch ein bisschen Fan von Matrix oder 13th Floor, so dieses, die reale Welt ist nicht das, was sie wirklich ist. Oder kann ich meinen Erinnerungen trauen, kann ich meiner Wahrnehmung trauen? Und da gibt es dann auch diesen Film von 1998, ist der schon, also ein bisschen älter, mit Kiefer Sutherland.
1998 ist alt, was ihr es denkt.
Naja, der ist nicht der aktuellste Film, es ist Dark City.
Ja.
Und der ist auch sehr dunkel, sehr düster. Also dass du jetzt bei Expanse da jetzt ein bisschen gespoilert hast, dass es düster wird, habe ich mich jetzt dann für Dark City entschieden, weil der auch eben eher dystopisch, düster, sehr finster ist. Und der spielt eben auch so mit diesem Gedanken, ich überlege jetzt, wie ich da den Inhalt wiedergeben soll, ohne dass ich da zu viel spoiler. Aber da geht es eben auch darum, also es gibt eine außerirdische Macht, die Erinnerungen verändern kann, ja. Und da ist es dann eben auch, und die Menschen wachen dann eben auf und haben andere Erinnerungen, ja. Und da ist es eben auch so diese Frage, kann ich meinen Erinnerungen trauen? Was ist wirklich eine Erinnerung? Was ist echt? Was ist nicht echt? Und einmal geht es halt darum, dass da die Menschen in einer Stadt leben, die eigentlich ein Experiment von Außerirdischen ist und die das natürlich aber nicht wissen. Und da verändert sich das dann immer jede Nacht und baut sich anders auf. Und also die Außerirdischen erinnern dann auch so ein bisschen an die dunklen Herren aus Momo. Und ich finde es sehr gut. Also ich finde, es ist so ein bisschen so Neo-Noir-Film auch. Also wer so ein bisschen dieses Düstere mag, der kann sich das gerne anschauen.
Es ist so schrecklich, weil du geredet hast, immer wieder 15 andere Bücher eingefallen. Ich hoffe, ich da wieder will.
Ja, jetzt wäre auch egal. Drehen wir dir mal dein Mikro ab.
Ja, dann schließe ich gleich mit was Trashing.
Ja, bitte, Trash, genau. Haben wir doch gar nicht.
Ja, eben, genau, das ist alles immer so hochqualitativ, was du da präsentierst. Florian, muss ich jetzt was Trashiges, was so schlecht ist, dass man sich das schon wieder anschauen kann. Und zwar ist das Mystery Science Theater 3000.
Von dem habe ich gehört, aber ich weiß, ist das mit Stephen King, dieses Ding?
Nein, das ist dieses absolut Trashige. Es ist, glaube ich, aus den 90er Jahren auch. Das ist das, wo du diese alten Filmausschnitte hast und dann hast du diese Aliens, die das immer kommentieren und dazwischen quatschen.
Oh Gott, das klingt jetzt schon trashig.
Ja, es ist super trashig, ja. Das schaut man sich am besten an, wenn man um 3 Uhr in der Früh nach Hause kommt vom Fortgehen oder so, dann zieht man sich das vielleicht nochmal rein. Es ist trashig, ich habe es gesagt, ja, aber es ist sehr unterhaltsam, finde ich.
Guter Titel auch.
Ja, also ich glaube, es gibt auch eine Serie dazu und ich kenne aber nur den Film dazu. Also es gibt den Movie und den kenne ich. Und ja, es ist sehr unterhaltsam, darf man nicht so ernst nehmen. Du weißt, ich bin die Meisterin des Trashs, was Science-Fiction-Filme betrifft.
Ja, wie hieß das mit Titan, was wir uns da angeschaut haben?
jetzt bin ich wahrscheinlich dann gleich schockiert, was kein Trash ist. Was meinst du?
Der komische Roboter auf dem Titan auf der Forschungsstation.
Ah, Saturn 3 meinst du?
Saturn 3, ja.
Ach, der ist auch toll.
Ja, aber der ist Trash.
Ja, der ist schon. Aber Farrah Fawcett spielt da bitte mit. Ja, also ist aus den späten 70ern. Nice. Und die Hauptrolle ist auch der, wie heißt er denn? Der Papa vom James Douglas, der
Kirk Douglas.
Kirk Douglas, oder ist das doch, glaube ich, der spielt den.
Es war auf jeden Fall trashig. Die würden
gut zusammenpassen, auf jeden Fall, ja.
Saturn City heißt der Film, glaube ich. Das Buch heißt Saturn 3. Das Buch auch gelesen.
Ja, ich auch, weil du gesagt hast, ich soll es lesen. Aber das Buch war auch nichts weniger trashig als der Film. Ja, vor allem, weil das Buch erst nach dem Film geschrieben worden ist. Also das wird dann noch im Eck. Der hat aber den Film nacherzählt, das Buch. Also das ist tatsächlich die Bücher, die man nicht lesen muss. Ja, also da würde ich auch zu was empfehlen. Also lest nicht das Buch zum Film Saturn 3.
Na, aber ich glaube, es ist generell keine Empfehlung, Bücher zu lesen, die nach dem Film geschrieben wurden. Also das merkt man immer und ich finde, das ist dann einfach nicht gut. Außer bei 2001.
Stimmt, ja, ist auch 2001, 2010, 2063 sind auch alle. Es gibt so viele gute Bücher. Von Arthur C. Clarke allein, ja, also hier das Weltraumliftbuch von Arthur C. Clarke, alles so gut. Egal. Wir können nicht, wollt ihr noch was empfehlen, sonst müssen wir voranschreiten.
Generell oder für Weihnachten?
Ja, für Weihnachten machen wir ganz am Schluss.
Okay, unsere Weihnachtsempfehlungen. Dann bin ich fertig.
Du noch was empfehlen, Ruth?
Außer die X-Pans. Schreiten wir mit schnellem Schritt voran, oder wie hast du gerade gesagt?
Ja, ich habe nicht gesagt, was hast du gerade gesagt. Ja. Dann kommt jetzt der Punkt, wo wir uns bedanken, denn ja, Weihnachtszeit ist auch Dankenszeit. Jedenfalls haben wir von euch Geschenke bekommen, ja, obwohl noch gar nicht Weihnachten ist, habt ihr uns schon Geld überwiesen, Geld gegeben, damit wir die Kosten decken können, die der Podcast und unsere Arbeit hier aufwerfen. Und das freut uns, wenn ihr uns auf diese Art unterstützt. Das kann man tun mit PayPal, mit Patreon oder mit Steady. Die diversen Informationen dazu, wie man das machen kann, gibt es auf unserer Homepage. Und wir bedanken uns sehr bei all denen, die das seit der letzten Folge gemacht haben. Das waren nämlich Rainer, dann waren das Hauke, 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 Hauke und Hauke. Und ich hoffe, Hauke, du weißt, was du machst mit diesen Spenden. Also wir verfolgen das gespannt, was du da anstellst.
Das hat jetzt irgendwie aufgehört. Also ich habe geglaubt, ich hätte da schon ein Muster gefunden. Aber
ja, schauen wir mal, was
Hauke noch macht. Mit den von Neumann Euros. Ja. Da, wir sind gespannt, ja, was passiert.
Auf jeden Fall, danke Hauke. Dann Tobias, Hans-Martin, Markus, Christian, vielen Dank, Lutz, noch ein Matthias, ja, nee, wir hatten noch keinen Matthias, Matthias, danke, Maximilian, ganz, 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 ganz vielen Dank, das war sehr beeindruckend, hier, ich habe noch zwei Haukes vergessen, nochmal, zweimal Hauke in der Liste.
Ich glaube, der kommt noch ein paar Mal.
Ja, Markus, Michael und Michaela, nicht zusammen, oder vielleicht doch, man weiß es nicht, sie stehen auf jeden Fall hintereinander in der Liste, Michael und Michaela, vielen Dank, Dunja, Christian, sagen wir danke, Sebastian, Matthias, jetzt ein anderer Matthias tatsächlich. Nein, sind wir der gleiche Matthias. Zweimal Matthias.
Das ist unser treuerster Matthias. Ja.
Wir müssen nämlich ein anderes System für diesen Namen finden. Also ich komme immer durcheinander. Christian, Sebastian, also die habe ich gerade gesagt. Björn, Michael, Thorsten, aber im Namen von Armin, 10 Jahre alt. Timo, vielen Dank. Fabian, vielen Dank. Wolfram, Michaela und Roman und Bernhard, ganz vielen Dank. Die haben uns was per PayPal überwiesen. Und dann sagen wir noch Danke an Kurt für eine Abo-Spende via Patreon. Ganz vielen Dank. Und ja, wenn ihr uns auch was spenden wollt, dann tut das. Es ist Weihnachten. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr uns nicht spendet. Aber ihr könnt uns gerne.
Ja, wenn ihr uns was spenden wollt, es ist Weihnachten.
Ihr könnt uns auch mit Science-Fiction-Empfehlungen eine Freude machen. Ihr könnt uns auch sagen, was ihr wollt, dass wir lesen oder hören oder sehen. Das freut uns auch. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf den diversen Plattformen. Das hilft auch mehr, als man oft denkt. Ihr könnt einfach weiterhin unseren Podcast hören. Darüber freuen wir uns am allermeisten, weil, wenn uns keiner zuhört, dann bräuchte man den ganzen Quatsch hier nicht veranstalten. Also vielen Dank an alle, die uns was gespendet haben. Wir hoffen, ihr bleibt uns auch im neuen Jahr treu, was das angeht. Wir werden im neuen Jahr auf jeden Fall weitermachen. Und vor dem neuen Jahr gibt's noch etwas, was wir ankündigen können, denn es gibt Veranstaltungen. Zuerst gibt es noch Feedback, denn gibt es eigentlich Feedback? Warte mal, irgendwo hat sich wer beschwert, war das der Podcast oder war das ein anderer Podcast?
Es war sicher ein anderer,
nein.
Beschwerde war.
Nein, es war tatsächlich unser Podcast. Es gab Feedback zu unserer Folge über das James-Webb-Teleskop. Da haben wir, was den Lagrange-Punkt anging, ein paar Sachen, die ungenau waren.
Du hast geostationär gesagt und ich habe mir schon gedacht, da kommen jetzt sicher die E-Mails.
Ja, aber ich glaube, bei dir war auch irgendwas nicht richtig. Aber ich habe Ja, auf jeden Fall, ich wollte sagen, wir haben...
Du hast gesagt, der L2 steht immer über der gleichen Stelle und du hast gemeint, natürlich, also im Vergleich zur Sonne ist er immer an der gleichen Stelle, nicht im Vergleich zur Erdoberfläche.
Ja. Jedenfalls, ich wollte nur sagen, wir haben das Feedback zur Kenntnis genommen, aber wir werden das, weil das ja heute die Science-Fiction-Folge ist, wir werden das in der nächsten regulären Folge dann entsprechend aufarbeiten, was wir falsch gemacht haben oder was Ruth falsch gemacht hat. Du wirst es noch nicht, hab die E-Mail nicht vorliegen, ich kann es nicht genau sagen. Nein, aber das Feedback ist angekommen, wir werden darüber sprechen. Und jetzt kommen wir noch zu den Ankündigungen, die noch stattfinden. Denn in Österreich, in Wien, haben die Theater wieder aufgesperrt. Wir sind hoffnungsvoll, dass sie
bleiben. Dass sie auch offen bleiben.
Ja, also man kann momentan Theater besuchen mit 2G-Nachweis, mit FFP2-Maske, beziehungsweise ich glaube 2G+ wird dann irgendwann kommen, also mit einem PCR-Test. Was auch immer man tun muss, um in die Theater zu gehen, könnt ihr auf der Homepage des Theaters nachlesen, denn ihr solltet das tun. Es gibt nämlich am 30. und am 31. Dezember Shows der Science Buster. Am 31. Dezember gibt es das Science Busters Silvester Spezial, den naturwissenschaftlichen Jahresrückblick, dreimal um 15, um 18 und um 20 Uhr oder um 15, um 19 und um 21 Uhr. Ich bin schlecht.
Ich glaube, es ist 21 Uhr die letzte.
Immer mit dir? Bist du da nicht irgendwie schon ziemlich streichfähig bei der letzten Vorstellung?
Nee, das geht, da freut man sich, dass du gut fährst. Das sind auch kürzere Shows, weil es ja drei sind. Also Martin Moder, Martin Puntigam und ich machen diese Silvestershow im Studio Molière, irgendwie was Französisches, zum Schauspielhaus gehört das. Also ich verlinke das alles, dann könnt ihr das nachschauen. Und in Wien. Genau, ja. Und am 30. Dezember gibt's das Bauern-Silvester im Wiener Stadtsaal mit Martin Puntigam, Martin Moder, mit mir und mit das erste Mal auf der Science Masters Bühne Ruth. Das heißt, wenn ihr Ruth und mich sehen wollt, dann müsst ihr am 30. Dezember in den Wiener Stadtsaal kommen. Da werden wir dann, ja, ich weiß nicht, was wir machen, aber es wird vermutlich...
Wir wissen es nicht. Es wird toll.
Es wird vermutlich Wissenschaft drin vorkommen und lustig wird es auch sein. Das heißt, schaut auf die Homepage des Stadtsaals. Da wird draufstehen, ob diese Veranstaltungen stattfinden oder nicht und unter welchen Bedingungen man da hinkommen kann. Soweit zum Organisatorischen. Und jetzt kommt der Weihnachtsteil. Jetzt die klassische Frage, noch ist ja nicht Weihnachten. Also zumindest, wenn ihr diese Folge an dem Tag hört, an dem sie erschienen ist, dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, falls sie noch fehlen sollte. Und deswegen kommt jetzt die letzte Empfehlungsrunde. Welches Science-Fiction-Buch sollte man unbedingt zu Weihnachten verschenken? Und welche Science-Fiction-Serie oder Film sollte man sich unbedingt während der Weihnachtsfeiertage anschauen?
Also ich schaue mir auf jeden Fall jetzt nach dieser Folge
Dr. Who
inspiriert. Sicher nicht. UFO. Ich werde mir UFO nochmal reinziehen, wenn das geht. Mal kann man sich sicher irgendwo runterladen.
Ich habe es auf DVD.
Ah, dann gibt es der Florian auf DVD, dann brauche ich gar nichts Illegales tun. Und dann schaue ich mir einfach UFO nochmal an, weil es mich jetzt interessiert, ob das jetzt immer noch cool ist oder ob das nur mit 12 cool war.
Also, du empfiehlst UFO.
Ja, und was das Buch angeht, schwer zu sagen. Also ich habe gehört, es gibt ein ganz ein tolles Buch, das von einer lustigen jungen Astronomin geschrieben worden ist, die ein mobiles Planetarium hat und damit mit dem Lastenrad durch die Gegend
fährt. Science Fiction?
Nein, es ist schon eher Science, aber es ist auch ein bisschen Fiction dabei. Also nicht in Kombination. Es ist Fiction und Science. Naja, es ist eigentlich gar nicht Fiction, weil es ist das meiste auch echt. Kauft mein Buch und schenkt es her.
Ist okay. Was empfiehlst du?
Ja, ich habe jetzt leider kein eigenes Buch, dass ich da...
Das kommt schon noch. Dass ich da ganz viele Dinge ergeben sich aus diesem Podcast, glaub mir.
Okay. Ja, ich habe mir ja überlegt, ich hätte gerne ein Buch empfohlen, wo es auch irgendwie schöne Bilder dazu gibt. Ich mag immer sehr dieses Visuelle. Und dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne, also ich würde wahrscheinlich eher etwas schenken, wo es Film und Buch gibt und das schön zusammenpasst. Das heißt, wahrscheinlich wäre es bei mir irgend so eine Blade Runner Compilation oder sowas mit den ersten beiden Filmen, also diesen zwei Filmen, die es gibt, plus das Buch. Das Buch ist nämlich auch sehr gut.
Das heißt aber nicht Blade Runner, glaube ich, also das, oder wird wahrscheinlich, wird es mittlerweile unter Blade Runner auch verkauft, oder wie war die?
Das Buch ist mittlerweile auch unter Blade Runner erhältlich, damit, glaube ich, die Leute wissen, dass
das... Weil die Geschichte war
ja,
das
heißt anders,
Android Dream of Electric Sheep, genau, das
war die Geschichte. Genau, ja. War ein super Titel, oder?
Ja, so eingängig.
Na, ist großartig.
Vermutlich komme ich nicht mit einer Empfehlung aus. Also ich wollte noch eine
bereitet euch vor, es dauert noch eine halbe.
Nein, ich mach's kurz. Also ich habe tatsächlich mir den Punkt nicht überlegt, weil ich nie zu einem Schluss gekommen bin. Ich empfehle auf jeden Fall, wenn man gerne viel liest und viel Zeit hat über die Feiertage, dann ist so eine Space Opera auf jeden Fall was Gutes. Und da empfehle ich immer sehr, sehr gerne von Peter Hamilton. Das ist so einer der Großen im Genre der Space Opera. Also wirklich so lange, lange Bücher mit vielen, vielen Personen und vielen, vielen Handlungssträngen. Und eins der auch beeindruckendsten Bücher daraus, das ist die Night's Dawn Trilogie. Drei dicke, dicke Bände sind das. Die
das Richtige für dich, Ruth.
Das ist auch wieder so klassisches Setup. Also hier in der fernen Zukunft, Menschheit besiedelt ganz viele Planeten im Sonnensystem. Es gibt auch ein paar seltsame Aliens und dann kommt etwas, ja, man könnte sagen, es kommen Zombies, das stimmt aber nicht so ganz. Also die Toten kehren zurück, aber auf eine sehr science-fictionige Art und Weise. Und es ist, ja, es hat so ein bisschen was, es ist so eine Pandemie der toten Seelen.
Ja, das ist genau das, was wir jetzt gerade brauchen, oder?
Danke, Florian. Wohlfühlfaktor. Ja, genau.
Nein, aber es ist absolut, also es ist wirklich ein sehr, sehr auch philosophisches Buch. Also es geht wirklich darum, irgendwie, was ist, wenn wir Antworten kriegen würden auf so fundamentale Fragen wie, gibt es ein Leben nach dem Tod und was wäre, wenn die Antwort halt irgendwie, die wir kriegen, irgendwie scheiße wäre. Und also, dann ist ganz viel natürlich klassische Science-Fiction dabei, irgendwie Abenteuer, fremde Welten, Raumkämpfe und so weiter, Aliens, die Suche nach irgendwelchen mächtigen Artefakten. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Space Opera gibt es auch. Ich habe sie zweimal gelesen und dann einmal dieses Jahr im Sommer als Hörbuch gehört. Also es gibt es auch. Kann man sich auf jede Art damit vergnügen. Und vielleicht noch ein kurzes Buch. Was nehme ich jetzt als kurzes Buch? Lest Hail Mary von Andy Weir. Das neue Buch von Andy Weir. Das heißt auf Deutsch.
Der Astronaut.
Ja, beschissener Titel. Aber hat mir, wer der Marsianer gut fand und von dem Nachfolgebuch enttäuscht war, wird Hail Mary oder der Astronaut hervorragend finden, weil da Andy Weir genau das Marsianer-Feeling nochmal geschafft hat, ohne sich dabei zu wiederholen. Und das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass man das hinkriegt, aber er hat es hinbekommen und ja, es ist ein absolut großartiges Buch. Und wenn ich jetzt.
Das ist schon ein bisschen Mathe-Hausübung, oder? Irgendwie.
Naja, es ist halt der Stil, der den Marsianer ja. So
aber es wird,
gut
also
gemacht hat.
Ich fand es am Anfang, Anfang war ich ein bisschen so, was ist das jetzt?
Ist ein bisschen übertrieben, aber ja. es ist halt dieses Marsianer, finde ich so, da ist ein Typ, der vor einem gewaltigen Problem steht und diese Probleme alle mit Wissenschaft löst. Ja. Also so wie halt MacGyver in der Zukunft im Weltraum. So ungefähr. Ohne Büroklammer. Ja, also das ist als kurzes Buch. Und was man sich über die Feiertage für eine Serie anschauen soll, ja, schau euch Dr. Who an. Oder Deep Space Nine.
Schon wieder.
Und das lassen wir jetzt einfach mal stehen, ja, oder? Zu Silvester gibt es dann den Pflichtfilm.
Genau, ja, stimmt. Das habe ich auch erst durch dich gelernt, dass zu Silvester, welcher Film?
Die Zeitmaschine.
Dass das der Silvesterpflichtfilm ist.
Genau, und zwar der von 1960 mit Rod Taylor.
Weil der zu Silvester spielt.
Das ist der mit der super tollen, blinkenden, bunten Zeitmaschine.
Mit dieser originalen Zeitmaschine.
Ja, genau, ja. Das richtige Ding.
Ja. Genau, ja. Mit dem roten Samt.
Das ist sehr hübsch. Ja.
Ja, das ist sehr elegant.
Ja, weil der spielt zu Silvester, habe ich nicht.
Genau.
Das war mir nicht bewusst.
Ah,
also
ich dachte, zu Silvester gibt es immer nur Dinner for Two.
For One.
Dinner for Two.
Ja, die Zeitmaschine schaut man sich eher unter Tags an. Also ich schaue dann immer entweder am Vormittag oder am Nachmittag.
Aber sind ja zu zweit. Okay. Ja.
Genau,
wir haben uns früher immer so diese ganzen Märchenfilme auch reingezogen.
Das letzte Einhorn ist auch so ein Klassiker.
Ja, voll. Genau. Und was es da sonst noch so gibt. Aber die Zeitmaschine ist schon ziemlich cool. Es passt auch sehr gut zu Silvester, finde ich. Also das ist eine gute Empfehlung.
Ja, ja, da muss der Florian jetzt jedes Jahr durch.
Ja, ich muss arbeiten, es ist jetzt Silvester.
Deswegen schauen wir so was Blödes vorher. Vormittag.
Na, schau. Ja, dann, ja, ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage, ihr habt ein schönes Silvester, einen guten Jahreswechsel und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und da geht's dann über nicht mehr Science Fiction, sondern Science, Astronomie, Neues vom Universum, Neues von der Sternwarte, wird's alles in Folge 44 sind wir dann, glaube ich, schon. Nee, oder 43, 42.
42 wird das dann, ne?
Ja, ach schade, die haben wir ja schlecht geplant, hätte eigentlich jetzt die Science-Fiction-Folge nochmal 42 werden müssen.
Mist. Wir haben zwei Wochen zu spät angefangen, das ist das Ding. Naja.
Ja, da kann man nichts machen, auf jeden Fall ist diese Folge jetzt zu Ende. Wir wünschen euch frohe Feiertage und hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann.
Frohe Weihnachten.
Guten Rutsch.
Tschüss.
Tschüss.